Björn.
Olli.
25 Jahre, nee, nicht
25
Jahre.
25 Jahre, genau.
25 Episoden und wir haben uns immer noch was zu sagen.
Unglaublich, ne? Und ich finde es immer wieder faszinierend.
Seit 2 Jahren machen wir das jetzt, glaube ich, oder?
Ja, ungefähr.
Das haut ja hin, ne? Jeden Monat ungefähr eine Folge, manchmal mit etwas längeren Abständen, manchmal mit kürzeren.
Ja.
25, silberne Hochzeit haben wir heute.
Genau, und das mit einem großartigen Thema.
Heute ein großartiges Thema. Haben wir, glaube ich, letztes Mal angekündigt.
Ja, haben wir angekündigt, ja.
Und nächste Woche Donnerstag kommt Alien Romulus ins Kino. Und wir reden heute über das Alien-Franchise.
Richtig.
Bisschen ausführlicher über die guten Filme.
Genau.
Das sind ja nur 2.
Ja.
Ja, mal gucken, vielleicht siehst du das ja anders. Aber wir reden auf jeden Fall über die beiden besten Filme ein bisschen ausführlicher. Und über die anderen dann, nicht ganz so ausführlich. Und dann gibt es noch einen traurigen Tod zu berichten, über den wir auch gleich reden werden.
Ja.
Und zwar, fangen wir damit einfach an, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, können wir gerne machen.
Ja, Rainer Brandt ist gestorben.
Ja.
Rainer Brandt ist sicherlich einer der prägendsten Synchronsprecher, Synchronregisseure dieses Landes.
Auch Drehbuch.
Genau, Drehbuch, also Synchrondrehbücher geschrieben. Genau. Damit ist er, also ich glaube, das war sogar sein größter Erfolg.
Genau.
Weil er es geschafft hat, aus vielleicht manchmal ein bisschen trockenen und öden Filmen sehr, sehr witzige Filme zu machen.
Ja. Und auch Serien.
Und Serien, genau. Also wer nicht weiß, wer Rainer Brandt ist, Rainer Brandt ist auf jeden Fall dafür bekannt geworden, die Stimme von Jean-Paul Belmondo gewesen zu sein. In den 70er, 80er Jahren. Mhm. Hat auch Tony Curtis gesprochen, Elvis in fast allen Elvis-Filmen. Oliver Reed hat er gesprochen, Franco Nero, Robert Wagner in Ihr Auftritt, El Mundi, und hat in etlichen Serien hat er unter anderem, das fand ich sehr, sehr witzig, ist er, hat er das Synchrondrehbuch von MASH auch geschrieben und ist die Lautsprecherstimme. Diese Lautsprecherstimme, das ist Rainer Brandt selber gewesen.
Genau.
Und am bekanntesten ist er natürlich durch seine überragende Synchroarbeit an Die Zwei geworden.
Genau, die Serie mit Roger Moore und Tony Curtis.
Genau, und die Serie ist wohl im Original einfach nicht mal halb so witzig. Mhm. Und in den 70ern war das ein Riesenerfolg in Deutschland, die sehr, sehr witzige, schnoddrige Art, die den beiden da auf den Leib geschrieben wurde. Und Rainer Brandt hat selber Tony Curtis gesprochen. Seinen Kollegen habe ich jetzt nicht rausgesucht, der ist ja auch erst verstorben, ne? War das nicht letztes Jahr?
Kann sein.
Hatten wir da nicht drüber geredet?
Ich weiß nicht, wer das jetzt war.
Ich weiß
die
es auch nicht.
Synchro von Moore?
Ja, genau, das ist auch ein ganz bekannter gewesen, aber habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ja, das war ein großer, es hat auf jeden Fall seinen Anteil daran, dass die Terence Hill und Bud Spencer Filme
auch
in Deutschland
in
Deutschland so erfolgreich waren. Ich habe selber einmal, wie hieß der? Ich habe es vergessen. Es gibt einen Western mit den beiden, da sind die noch gar nicht so richtig so ein Team, wie sie das später sind. Da trifft Terence Hills Charakter Bud Spencer irgendwie, der spielt einen Versicherungsagenten, der irgendwie so einen Versicherungsbetrug aufdecken soll, und Terence Hill bescheißt ihn dann irgendwie, die treffen sich dann am Ende auch nochmal kurz, aber es ist noch gar nicht so eine richtige Komödie. Also es ist schon eine Komödie, aber es ist nicht so diese Buddy-Komödie.
Ja.
Und der ist im Original, es ist eigentlich ein total ernster Italo-Western.
Genau, und in der Synchro wird er dann zu einer Western-Komödie.
Total. Quasi. Und das ist so absurd, wenn man das gegenüberstellt.
Ja.
Wenn man sich das anhört, was die da eigentlich sagen und was Rainer Brandt dann daraus gemacht hat.
Ja.
Das ist echt abgefahren.
Ja. Und genau, ich glaube, Bud Spencer oder auch Terence Hill, beide haben das, glaube ich, gesagt, dass auch die deutsche Synchro ihren Film hier in Deutschland quasi auch zu dem Erfolg verholfen hat, der es dann auch eigentlich geworden ist.
Genau, also, weil das eben so witzig war.
Ja.
Also, weil ich kenne die Filme nicht auf Italienisch, ich weiß nur, wie sie im Deutschen klingen, und da sind sie halt teilweise wirklich witzig, oder weil sie halt diese auch so eine ganz besondere Art haben, die den Leuten dann irgendwie so einen gewissen Charakter verleiht. Wobei man ja auch schon sagen muss, dass es ein bisschen eigenartig ist, dass die dann immer, im Grunde genommen haben die ja, wenn man die gesehen hat, Bud Spencer und Terence Hill, dann haben die Bud Spencer und Terence Hill. Man hat sich vorgestellt, das sind die beiden. Die spielen ja in jedem Film gleich. So, die klingen gleich, die reden gleich, als wären das immer die gleichen Charaktere, obwohl sie das ja nicht sind. Aber es wurde immer so, für mich wurde es immer so wahrgenommen.
Ja,
die beiden wieder. Ah, jetzt sind sie in einem Western, die Hauptdarsteller. Also. Und aber es sind immer die gleichen Typen irgendwie.
Genau, also du kannst mich ehrlich gesagt auch nicht nach Charakternamen aus dem Film fragen. Das sind halt Bud Spencer und Terence Hill.
Ja, das ist halt, ich auch nicht. Ja. Keinen einzigen. Kurze Trinkpause.
Ja, genau. Und aber man hat oder identifiziert die Charaktere dann ja auch mit über die Synchro, also mit den Stimmen, diese, was du schon gesagt hast, die Schnoddrigkeit und so weiter. Und daran hat Rainer Brandt eben den entsprechenden Anteil.
Ja, er hatte eine eigene Firma gegründet in den 60er oder 70er Jahren und hat das alles in Eigenregie dann auch gemacht und ist definitiv eine Legende der deutschen Synchronsprecherzunft. Ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, auch für seine Arbeit, dass er anderen Synchronsprechern da Drehbücher hingelegt hat, die bis heute legendär sind. Ja. Und komplett, also ich finde schon merkwürdig, dass sowas überhaupt erlaubt ist, weißt du, dass man so einen Film mit einer Synchro so verändern darf, dass der Regisseur sagt, ja gut, dann bringt ihr den halt so raus. Ist halt ein komplett anderer Film plötzlich, aber naja, mir doch egal, wie die Deutschen den gucken.
Ja, das ist schon spannend. Vielleicht sollten wir auch mal so eine Sequenz aus Alien und dann mal ganz anders synchronisieren, dass wir vielleicht auch mal ganz...
Ja, es gibt das ja, bei YouTube-Videos, wo so eine anderen Synchronisation auf den Filmen drauf sind, teilweise diese Trailer, die einfach mit einer etwas anderen Stimmung erzählt werden, wird aus einem Thriller Trailer plötzlich eine Comedy-Trailer und umgekehrt, ich weiß, der Mrs. Doubtfire Trailer wird dann zu so einem Psycho-Thriller-Trailer, weil das irgendwie alles ein bisschen anders betont wird, ein bisschen anders gesagt wird und dann ist das plötzlich nicht irgendwie eine lustige Komödie, sondern Mrs. Doubtfire schleicht sich halt bei einer Familie ein und tut so, naja, egal. Ja, Rainer Brandt, 88 Jahre alt ist er geworden. Kommen wir zu unserem nächsten Thema.
Ja.
Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen, was von...
Also gesehen habe ich jetzt tatsächlich, weil ich ihn noch unbedingt sehen wollte, habe ich ihn mir gegönnt quasi. Also ich musste ihn kaufen, ich konnte ihn noch nicht leihen, aber Civil War, eine A24-Produktion mit Kirsten Dunst, Jesse Plemons in einer ganz kleinen Nebenrolle und wie hieß der genau?
Wagner Moura.
Genau, Wagner Moura. Wagner Moura, ich weiß es nicht.
Na, der das ist Südamerikaner, ist er nicht Brasilianer?
Brasilianer, ja gut.
Der hat Dings gespielt, der hat doch in Narcos hat er...
Genau.
Na?
Diesen Mafia-Boss.
Nein, nicht Mafia-Boss.
Also diesen, Drogenkartell.
Drogenkartell-Boss, Boss, den bekanntesten in Kolumbien überhaupt.
Genau.
Ja, okay. Fällt uns bestimmt gleich
ein. Fällt uns bestimmt wieder ein. Jedenfalls, hat der gute, ja für die... Drogenboss-Geschichte hat er wirklich, glaube ich, fast 30 Kilo zugenommen. Und jetzt hat man ihn in Civil War tatsächlich in seiner Originalstatur gesehen und ist deutlich dünner.
Ja, sieht auch, also ich muss auch erstmal gucken, ist er das wirklich?
Ja, genau. Und wirklich ein krasser Film, der nicht wirklich Partei ergreift, aber es ist schon klar, also ohne jetzt einen Plot zu verraten, er zeigt nur einen Ausschnitt eines Bürgerkriegs in den USA gegen die Westkoalition, gebildet aus Texas und Kalifornien, gegen die eigentlichen USA und dieser Krieg wird geführt, weil der Präsident der eigentlich USA sich autokratisch eine dritte Amtszeit gegönnt hat und wer Parallelen sieht. Genau. Und es geht eigentlich um einen Fotojournalisten, die von New York, ich glaube, dann über einen Bogen nach Washington reisen, weil sie den amtierenden Präsidenten nochmal interviewen wollen und es werden quasi deren Erlebnisse geschildert auf dem Weg dorthin. Und das ist mitunter wirklich sehr erschreckend gewesen, was man da an Bildern sieht. Das hat mich zutiefst bewegt als auch mitgenommen. Also ich selten so eine krassen Bilder gesehen auch. Und es wird halt nur dieser Ausschnitt gezeigt und man bekommt nie wirklich mit, wenn sich Parteien, das fand ich ein bisschen schade, am Ende natürlich schon, aber zwischen im Film drin bekomme ich nicht mit, wer sich jetzt eigentlich mit wem beschießt zu einem Zeitpunkt oder wer auf wessen Seite ist, wenn man dann zum Beispiel Gefolterte sieht oder so und bleibt unklar, die foltern, sind die jetzt von der Westkoalition oder eben auf Seiten der Vereinigten Staaten, das bleibt immer ein bisschen im Wagen. Und insofern macht es das eigentlich erschreckend, weil und eben auch dieses Schreckende für diese Fotojournalisten, weil die im Grunde nie wissen, wenn sie mit wem reden, auf wessen Seite steht er eigentlich. Das wiederum macht dieses bedrückende Gefühl auch über den ganzen Film.
Ja, das ist ja eine schöne Analogie zur Realität, wo man ja auch nicht weiß, was in den Köpfen drin steckt, ob das jetzt irgendwelche Trumpisten sind oder einfache normale Demokraten oder so. Das weiß man ja dann erst, wenn dann irgendein Thema auf den Tisch kommt. Und in dem Fall weiß man es dann, wenn sie ihre Waffen ziehen.
Ja.
Ja, und war der gut? Also hat er dir gefallen? Also wirklich?
Also er hat mir gefallen, tatsächlich. Und ich denke, ich würde ihn irgendwann nochmal mit Abstand nochmal auch ein zweites Mal sehen wollen. Ne?
Ja. Ich würde ihn ja auch noch unbedingt sehen, wenn er dann irgendwann im Stream ist.
Ja.
Aber ich gibt da keine.
Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
Schön. Ich habe auch einen neuen Film gesehen, der jetzt gerade Streaming zum Leihen ist, und zwar Abigail. Horrorfilm von den Machern von Scream 5 und 6. Und was dazu ganz interessant ist, die Hauptdarstellerin aus den beiden Filmen, diese Olivia Barrero heißt sie, glaube ich, die ist ja gefeuert worden.
Okay.
Weil sie im Zuge des Angriffs, also der Israelis auf den Gazastreifen, hat sie Tweets abgesetzt, die nicht so positiv aufgenommen wurden. Also sie hat von einem Holocaust gesprochen oder okay, sowas gegen die Palästinenser, und hat das dann einen Tag später, hat sie das nochmal relativiert und hat gesagt, auf beiden Seiten muss was getan werden, um den Frieden dazu bewahren. Aber daraufhin hatten sich die Scream-Macher schon entschieden, sie zu feuern. Daraufhin hatte sich dann Jenna Ortega entschieden, auch zu kündigen. Das steht also für den siebten Teil auch nicht zur Verfügung. Und die beiden Regisseure haben das dann auch gemacht. Und aus diesem Grunde spielt, heißt sie denn Olivia Barrero? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das ihr Vorname ist, aber ich glaube ja. Spielt sie die Hauptrolle in Abigail? Denn die beiden Regisseure sind die Regisseure von Teil 5 und 6 von Scream.
Okay.
Genau. Und ich möchte gar nicht zu viel über den Film verraten, weil der halt so einen kleinen Twist hat. Wobei, wenn man den Trailer gesehen hat, ich verzweifle manchmal auch so ein bisschen mittlerweile an dieser Trailer-Kultur. Wo sind die guten Trailer hin, wo man nicht weiß, woran man ist? Also wo man, wenn ich an Blair Witch Project denke, wo ein echtes Internetphänomen draus geworden ist, wo man echt dachte so, boah, was ist denn das? Ist das echt oder was? Und dann kam raus, nee, ist ein Found-Footage-Film, und das waren coole Trailer, die, wo man einfach nicht gleich den ganzen Film erahnen konnte. Und dann guckst du dir den Abigail-Trailer an, liest dir die Geschichte erstmal kurz durch und denkst so, ja, aber dann, ja, ist ja auch keine Überraschung mehr da. Ich erzähle es jetzt trotzdem nicht. Also Bernie hatte nichts über den Film gelesen und hatte nichts über den Film gehört. Die war dann überrascht, beziehungsweise hatte dann irgendwann so eine Ahnung, dass irgendwas kommt, was da passieren könnte. Das war ganz witzig, aber naja, wenn man Film interessiert ist, dann guckt man sich ja mal einen Trailer an und oder liest irgendwas durch, und dann ist es halt echt schiede. Also manchmal einfach Augen und Ohren zu. Der Film war ganz okay. Ich fand ihn, er war sehr ruppig. So in der, die beiden sind übrigens die Macher auch von Ready or Not. Und so ist der Film auch so ein bisschen. Ja. Also er hat durchaus Humor, und wir mussten an einer Szene auch wirklich sehr, sehr doll lachen. Das war sehr witzig. Aber er kommt nicht mit Ready or Not mit, weil es am Ende wird so ein bisschen absurd und komisch. Und aber man kann den sich mal angucken, aber ich glaube nicht, dass ich mir den irgendwann nochmal anschauen muss.
Ja, okay.
Abigail.
Ja, sonst habe ich jetzt auch nichts weiter gesehen, muss ich gestehen. Ich habe mir nochmal, wie gesagt, auf Vorbereitung die beiden guten Alien-Filme angesehen im Vorfeld. Aber wo wir gerade bei Franchise sind, hat sich ja einiges getan. Habe ich schon erzählt, dass ich mein Disney Plus Abo gekündigt habe?
Nee, warum? So, die ganzen guten Star Wars Sachen sind noch da.
Ja, aber Star Wars ist auch tot. Aber ich wollte auf ein anderes Franchise hinaus. Genau, nämlich Marvel. Und Marvel ist ja jetzt, schlägt ja gerade ziemlich ein mit Deadpool 3. Und es gab jetzt auf der San Diego Comic Con eine große Enthüllung, die mich hat ein bisschen auflachen lassen. Und zwar, oder ich wollte dich einmal fragen, was du davon hältst. Robert Downey Jr. ist zurück, aber nicht in seiner Rolle als Tony Stark, aka Iron Man, sondern als Dr. Doom. Und ich dachte mir, Gott, wie verzweifelt muss man eigentlich sein?
Ja, ich habe mich gestern mit Freunden darüber unterhalten, dass wir zusammen saßen, und die dachten, er sei der Bösewicht in der Verfilmung, der neuen Verfilmung von Fantastic Four. Wo man ja dann sagen könnte, ja, okay, das kann man ja machen, wenn man das Ganze so ein bisschen vom MCU abkoppelt. Aber Pustekuchen, statt Kang, weil sie den Schauspieler wieder ja, glaube ich, auch feuern mussten oder gefeuert haben.
Genau, den haben sie gefeuert, ich glaube, wegen häuslicher Gewalt, sexueller Übergriffe, irgendwie
genau.
Sowas,
genau. Gehen sie jetzt von Kang weg. Also ersetzen den nicht mit einem anderen Schauspieler, sondern haben sich einen neuen Hauptbösewicht ausgesucht, nämlich Victor von Doom.
Genau, und Downey Jr. bekommt gleich zwei Filme, der den Abschluss dieser, ich weiß gar nicht, welche Phase das jetzt ist, bilden soll. Ich glaube, Avengers Doomsday und Avengers, keine Ahnung.
Ja, genau.
Und Und ich denke mir so, ja, wahrscheinlich werden wegen Downey Jr. wieder viele ins Kino strömen, weil einfach er ja das ursprüngliche Erscheinungsbild dieser Marvel-Produktion war mit Iron Man. Aber auf der anderen Seite konntet ihr keinen anderen Schauspieler, also ich hätte einen anderen Schauspieler dafür gewählt. Was sind die Intentionen? Also klar, Leute ins Kino wieder locken, und trotzdem ist es, schwingt für mich die pure Verzweiflung mit, und es ist einfach nur dumm, finde ich.
Ja, also ich weiß auch nicht, wollen die das irgendwie erklären? Also soll das da irgendwie einen Twist geben? Sowas wie ein Multiverse-Move,
ja,
oder so?
Ja, gut, Multiverse ist ja die Ausrede für alles, was.
Das ist bei Deadpool auch so.
Ja, genau, ja, klar. Und es soll wohl einen Comic geben, in dem Dr. Doom kurzzeitig in Iron Mans Rolle schlüpft, weil dieser im Koma liegt. Und man vermutet, dass das ein bisschen als Plot genutzt wird, beziehungsweise wird es irgendein Multiverse-Zeug vermutlich werden.
Okay, und dann sieht er dann auch gleich so aus.
Ja.
Nur weil er in die Rolle schlüpft.
Ich habe keine Ahnung.
Ich kenn Dr. Doom aus den Comics. Das ist ja der Herrscher von Latveria, oder wie das Land da heißt. Und hat überhaupt keine Verbindung irgendwie zu Iron Man. Weiß ich nicht. Ich finde die Figur Dr. Doom eigentlich ziemlich cool, weil das halt immer so ein weil das nicht so ein einfacher Bösewicht ist, der einfach nur böse ist, sondern der ja immer das Gute für sein Volk will und aber dann zu bösen Mitteln greift, sich durchaus aber auch bei bestimmten Situationen dann auch mal mit den Fantastic Four verbündet hat, um irgendein anderes Übel abzuwenden. Aber wie gesagt, warum das Robert Downey Jr. machen muss, ist mir ein Rätsel. Und vor allen Dingen, was wird denn das? Spielt er den dann anders, oder wird das dann wieder so ein ironisch, also ständig mit irgendwelchen Sprüchen ausgestatteter,
ja,
Iron Man in Böse.
Genau, und die Befürchtung habe ich allerdings auch, dass er gar keine wirklich neuen Charakter spielt, sondern im Grunde dasselbe in, ja, einer anderen Farbe, wenn
du so möchtest. Ja, und einer anderen Metallmaske.
Und einer anderen Maske und sonst diese identischen Charakterzüge behält. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde mir, jetzt hätten wir Deadpool 3, werde ich mir nicht im Kino angucken, aber diese Filme werde ich mir auch nicht im Kino angucken. Und insofern, ich werde trotzdem mal schauen. 2026, 27 sollen die beiden rauskommen.
Ja.
Dann wissen wir mehr.
Ist das nicht eigentlich auch die Lösung, um das in Trümmern liegende Star Wars Universum zu retten? Multiverse?
Ja, stimmt. Das wäre nochmal, Disney,
oh Gott, bring die bloß nicht auf Ideen, ne?
Ja.
Bring die bloß nicht auf Ideen. Die schaffen es ja so schon, eigentlich totgeglaubte Charaktere wieder aus dem Hut zu zaubern, ohne Multiverse. Und wenn sie das machen, dann weiß ich nicht, dann, nein, nicht drüber nachdenken. Lass uns mal über erfreulichere Dinge reden.
Ja.
Und wir haben es ja bereits angekündigt. Kommen wir zu unserem Main Event.
Ja.
Wir reden über das Alien-Franchise. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Es handelt sich bei dem ersten Film dieses Franchise ja um meinen absoluten Lieblingsfilm, den ich schon, weiß ich nicht, wie oft gesehen habe und jedes Mal wieder Freudentränen in den Augen habe, wenn ich bestimmte Szenen sehe oder einfach den ganzen Film. Ach, es geht ja schon los, wenn der Film losgeht, da habe ich ja schon Gänsehaut.
Ja.
Und wie ging das eigentlich los? Was können die Filme und was können sie eben nicht? Wie denken wir darüber? Da wollen wir jetzt einfach mal drüber reden. Und ich fange einfach mal an. 1979.
Ja.
Der erste Alien-Film wird von Ridley Scott umgesetzt. Nach einem Drehbuch von Ed O'Bannon. Heißt er Ed? Oder heißt Ed O'Bannon?
Doch, O'Bannon und Walter Hill?
Ja, auf jeden Fall.
Nee, das Drehbuch ist von O'Bannon, genau. Ja.
Genau, das Drehbuch ist von
O'Bannon. Nee, Hill hat produziert, Entschuldigung, ja.
Und Ridley Scott, ein damals noch relativ unbekannter Schauspieler, Regisseur, der eigentlich erst einen einzigen Film gemacht hatte, nämlich Die Duellisten,
ja,
mit Keith Carradine und Harvey Keitel.
Übrigens auch großartig, also die finde ich sehr gut.
Wusstest du, ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen, aber ich habe natürlich ein bisschen geforscht. Der Film spielt ja während der Napoleonischen Kriege. Die beiden spielen französische Husarenoffiziere, die aufgrund einer eigenartigen Situation plötzlich total verfeindet sind und sich andauernd duellieren müssen. Und im Jahre 1806, weißt du, wo sie sich da duellieren?
In Lübeck, glaube ich.
In
sogar.
Lübeck, ja. Genau. In Lübeck, ja. Das fand ich, ist das auch, spielt das dann auch in Lübeck, ja, oder reden sie da nur drüber?
Nein, also es spielen noch Szenen in Lübeck, aber du würdest Lübeck nicht wiedererkennen.
Ja,
also
das ist aber wegen 1806 noch ein bisschen anders aus.
Nein, also es ist, ja, das ist irgendwo gefilmt, aber nicht in Lübeck.
Ja, genau. Das hätte mich auch sehr gewundert. Ja, witzig, als ich das gelesen habe. Wie sind die denn auf die Idee gekommen? Aber ja, die Franzosen standen ja mal vor der Tür hier.
Genau, also die Lübeck war eine Zeit lang Franzosen auch besetzt. Ich glaube bis 1812 oder so.
Ja, irgendwie. Wir haben hier am Burgtor ist ja die Plakette da, ne? die Tafel.
Hier Stürmung, ja.
Ja, auf jeden Fall ein relativ unbekannter Regisseur, britischer Regisseur, der einen Achtungserfolg erzielen konnte. Und ja, der darf jetzt die Regie zu Alien übernehmen, einem Science-Fiction-Horrorfilm, nach einem Drehbuch von O'Bannon. Ja, weißt du noch, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast?
Ja, ich glaube, ich muss Anfang der 80er, also ich muss so 10, 11 gewesen sein, also deutlich zu jung.
Deutlich zu früh,
ja. Für diesen Film. Und er hat mich auch nachhaltig geprägt, also ich fand das schon sehr damals erschreckend, aber nichtsdestotrotz hat er mich auch in seinen Bann gezogen. So. Und ich glaube, das war Alien war auch die erste von, auch die Romanumsetzung, also die Drehbuchumsetzung von Alan Dean Foster, war somit eine der ersten Romane, die ich wirklich bewusst gelesen habe. Und die nicht, der kein Kinderroman war. Und da war ich auch 12, 13, als ich den, glaube ich, gelesen habe.
Oha.
Ja. Da bin ich damals, gab es noch, wie hieß denn das? Weiland. Das Weiland, die große Buchhandlung hier in Lübeck?
Ja.
Genau, da bin ich los und die hatten immer so ganz tolle, sowas gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. Gibt's heute noch Filmbücher? Also
ja, das gibt's
noch. Filmromane. Genau, und die hatten eine riesen Wand mit Filmromanen und da hatte ich mir dann den gekauft.
Ja, und Dean Foster hat auch Aliens, hat er auch gemacht. Das habe ich ja, das hatte ich gelesen, da kommen wir ja nochmal zu. Und auch das Ding aus einer anderen Welt, der war wahrscheinlich irgendwie auf Sci-Fi-Horror spezialisiert. Ja. Und das, ich erinnere mich noch, aber da reden wir nachher drüber. Bei Aliens gab es da eine ganz witzige Situation. Ja, ich kann mich leider gar nicht erinnern, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur, als ich ihn dann gesehen habe, es war auf jeden Fall, nachdem ich Aliens gelesen habe.
Okay.
Warum, weiß ich gar nicht. Ich war 15, 16 oder so und hatte damals ja so ein bisschen Schiss vor Horrorfilmen. Und als ich ihn dann endlich gesehen habe, war ich natürlich total geflasht. Und seitdem ist Sigourney Weaver, die Hauptdarstellerin, meine absolute Lieblings-Action-Heldin aller Zeiten. Also da noch vor John McClane, vor, weiß ich nicht, vom Terminator oder was auch immer. Es ist einfach, ich liebe sie, weil sie einfach so herrlich normal ist. Und kommen wir aber noch zu. Wir reden am besten genau einfach mal über die Darstellerinnen. Da haben wir nämlich, habe ich ja gerade schon gesagt, in der Hauptrolle Sigourney Weaver und Tom Skerritt, John Hurt, Japeth Kotto, wie auch immer der ausgesprochen wird, Vanessa Cartwright, Harry Dean Stanton und Ian Holm.
Ja.
Und das war's dann auch schon. Man könnte da natürlich noch erwähnen, dass der Xenomorph von Bolaji Badejo gespielt wird, einem 2,8 Meter großen, wo kam er noch her? Ich glaube, ich weiß es nicht.
Irgendeinem afrikanischen Land, glaube ich.
Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, woher er kam. Aber da steckt er wirklich nur in dem Anzug drin und da kommen daher bei den Filmfacts auch noch eine kleine Anmerkung zu dem. Ja, damals war von denen noch keiner irgendwie ein großer Star. Man kannte natürlich, ich glaube, John Hurt war im Grunde genommen der größte Star von denen.
Genau, ja.
Und Tom Skerritt war auch schon bekannt. Der hatte, glaube ich, auch schon in den 60ern angefangen zu schauspielern. Und Sigourney Weaver war aber im Grunde genommen komplett unbekannt. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber eigentlich hätte jemand anders die Rolle bekommen sollen.
Genau, und eigentlich sollte die Rolle, wenn ich das jetzt recht erinnere, durch einen Mann besetzt werden.
Nee, das meine ich jetzt nicht. Also das ist vorher noch passiert. Da hat sich Ridley Scott durchgesetzt. Hat gesagt, nee, ich will eine Frau als Hauptdarstellerin haben. Und da waren, glaube ich, es waren so Leute wie Al Pacino, waren, glaube ich, irgendwie von der Produktionsfirma auch irgendwie im Gespräch. Mhm. Aber da hat Ridley Scott ganz klar von Anfang an gesagt, nein, er will eine Frau haben. Aber es ist sogar eine andere Frau gecastet worden.
Okay, nee, das wusste ich nicht.
Meryl Streep.
Ach was.
Mhm, das ist richtig abgefahren. Die war mit Sigourney Weaver, gleichzeitig waren die auf der Schauspielschule. Ich glaube, in Yale haben die beide Schauspiel studiert und haben ganz viel für für Rollen vorgesprochen. Und diese Rolle ging auch an Meryl Streep. Und dann hat aber Ridley Scott gesagt, nee, die ist mir dann doch ein bisschen zu zierlich und zu feminin, als dass sie eine Minenschiff-Pilotin darstellen könnte. Ja. Und dann deswegen ist die Rolle dann an Sigourney Weaver gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Glück. Also Meryl Streep, großartige Schauspielerin, vielleicht die beste ihrer Generation. Aber das hätte in meinen Augen nicht gepasst.
Ja, also ich glaube, dass Sigourney Weaver da dann doch die auch die bessere Wahl war. Also ich finde sie auch ja. in einem Erscheinungsbild irgendwie wirkt sie tougher.
Ja, ja also vor allen Dingen dann nachher in Aliens.
Ja,
also
genau.
Kannst du die Meryl Streep mit Unterhemd und so einer riesen Kanone irgendwie vorstellen, wie sie der Alien-Königin da irgendwelche Granaten in den Leib pumpt? Nee.
Nicht so richtig. Und die Frage ist auch, Meryl Streep war ja auch insgesamt ein bisschen erfolgreicher. Die Frage ist, ob sie 1985, 86 dann überhaupt zur Verfügung gestanden hätte. Da war sie ja schon ziemlich angesagt.
Ja, das ist die Frage. Es gibt zwei Theorien halt zu dazu, warum sie die Rolle nicht bekommen hat. Einmal die, weil Ridley Scott wohl gesagt hat, nö, ich brauche eine toughere Schauspielerin. Es gibt allerdings auch die Theorie, dass man davon abgesehen hat, sie zu nehmen, weil Meryl Streeps Mann ja gerade erst gestorben war. Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Das wusste ich gar nicht, okay.
Wie heißt er denn? Cazal? Der Typ, der den Bruder in Dings spielt. In der Pate.
Jetzt fällt mir
sein Vorname nicht ein.
Aber Cazal ist der Nachname.
Genau. Auf jeden Fall, mit dem war sie verheiratet und der ist an Lungenkrebs gestorben, kurz vorher. Und man hat auch irgendwie angenommen, dass sie das vielleicht noch nicht verkraftet hat. Kann auch sein, aber es gibt da keine klare Aussage dazu. Aber ich finde das schon die Aussage, dass sie einfach nicht tough genug rüberkommt, durchaus schlüssig.
Ja.
Und da hat sich Ridley Scott auf jeden Fall richtig entschieden. Ja, und vielleicht mal ganz kurz für Leute, die es vielleicht nicht wissen, worum geht's. Die genannten Darstellerinnen spielen die Besatzung eines Minenschiffes, das gerade auf dem Rückweg zur Erde ist, mit Fracht, mit irgendwelchen Erzen, die irgendwo auf irgendeinem Planeten gemint wurden, also gemint. Wie heißt abgebaut wurden, ja.
Das. Ja.
Ja, und die werden vorzeitig aus ihrem Hyperraumschlaf geweckt, weil sie einen Notruf auffangen oder einen vermeintlichen Notruf auffangen. Und Firmenpolitik von der Firma, für die sie arbeiten, ist, dass man so einem Notruf natürlich nachgehen muss oder dass man dem Notruf nachgehen muss. Und das machen sie dann auch und finden ein außerirdisches Raumschiff auf einem
Mond.
Also auf einem unbewohnten Mond.
Ja.
Und wir bekommen dann Einblick in dieses außerirdische Raumschiff und da passieren dann so einige Sachen und wir reden einfach mal darüber, was da so passiert in unseren besten Szenen. Ich habe einfach ein paar Szenen rausgesucht, über die wir einfach mal reden. Wenn dir noch irgendwie was anderes einfällt, können wir das
erkunden. Ich würde ergänzen.
Dann kannst du das einfach ergänzen. Aber ich fange einfach mal an. Eine meiner Lieblingsszenen schon am Anfang ist natürlich das Erwachen aus dem Kälteschlaf.
Ja.
Die Kamera ist am Anfang im Cockpit. Man sieht noch niemanden. Die Kamera steht auf diesem Helm, auf dem dann plötzlich sich die Meldungen, die auf dem Computermonitor laufen, spiegeln. Mhm. Mit so herrlichen ratternden Geräuschen, ne? Weil natürlich in der Zukunft rattern Computer sehr, sehr laut. Das machen sie heute meines Wissens nicht, aber wahrscheinlich ist das irgendwann in 200 Jahren. Nein, aber dann fährt die Kamera irgendwann durch dieses Cockpit hindurch und landet irgendwann in der Kältekammer, in der die sechs Crewmitglieder liegen und schlafen. Naja, und dann geht das Licht langsam an und der erste, der aus seiner Kältekammer steigt, ist dann Kane, gespielt von William Hurt.
Genau, kurz untermalt von einem ganz hervorragenden Soundtrack, also diese ganze Szenerie.
Ja, ganz genau. Musik ist von Jerry Goldsmith, der später Oscar prämiert wird für Star Trek, nee, nicht später, vorher, oder? Oscar prämiert war für Star Trek 1 oder 2? Ist auch egal.
Ja.
Auf jeden Fall hat er, glaube ich, einen Oscar bekommen für einen Star Trek Film. Genau, und das ist eine meiner ersten Lieblingsszenen, wenn sie dann aus den Kühlkammern steigen. Es gibt keine Dialoge, es ist einfach ein ungemütliches, unvorhersehendes Erwachen. Also wenn John Hurt sieht völlig fertig aus, wenn er da aus der Kammer steigt, finde ich, hat so einen herrlich komischen Schlafanzug an. Aber diese Atmosphäre, die darüber kommt, ist schon genial, finde ich.
Ja, also da bin ich bei dir. Ich finde gerade diese Eingangssequenz wirklich auch großartig inszeniert. Also und ich finde, bei Alien sieht man sowieso so das Können von Ridley Scott, das er leider über die Jahre ein bisschen verloren hat. Aber ich finde, da war es sehr deutlich.
Ja.
Zu seiner Zeit.
Das Ganze geht dann in so eine Frühstücksszene über, wo die erstmal darüber reden, was ist hier überhaupt los und dann relativ schnell feststellen, dass sie nicht auf der Erde angekommen sind, sondern wegen dieses Notrufs aufgeweckt wurden. Und noch eine ganze Ecke entfernt sind. Ich glaube sogar noch 10 Monate oder so von der Erde entfernt
genau,
sind.
Genau, ja. Also.
Ja, und ja, dann geht's, wie ich bereits beschrieben, wird dann das dem Spruch da, dem Zauberspruch hier.
Notsignal?
Dem Notsignal nachgegangen, indem man von der Nostromo, das ist das Mining-Schiff, in die Narcissus umsteigt. Das ist das praktisch das Landeschiff, ein kleineres Raumschiff, koppeln sich ab, fliegen auf den Planeten und dann kommen wir dann zur nächsten großartigen Szene, wie ich finde. Das ist das Erkunden des Alien-Raumschiffes. Ja. Das ist der erste Moment, wo einem eigentlich der Unterkiefer runterklappt, weil man denkt, was haben die da erschaffen?
Genau, also ganz andere Form als das ursprüngliche, also irdische Raumschiff, wenn man das sieht, in so einer ja, gebogenen Form, sehr fremdartig, organisch, genau. Und hat man vorher, glaube ich, so auch noch nicht gesehen.
Wenn sie dann an diesem Space Jockey vorbeikommen, ja. diesem offensichtlich Piloten oder was auch immer der da ist, der dann in diesem Stuhl sitzt, dieser riesige Alien, der da drin ist, auch mit aufgebrochenem Brustkorb. Also das sieht einfach nur wahnsinnig aus und das ist natürlich das Werk von Hans-Rüdi Giger,
ja, dem Schweizer Künstler,
der für die Kulissen und auch den Entwurf des Xenomorph verantwortlich ist. Fun Fact, beziehungsweise einer der ersten Fakten schon vorweggenommen, die Raumanzüge sind auch von einem ganz bekannten Künstler, nämlich von Möbius.
Ja,
das ist ein okay, ja. Französischer Comic-Zeichner, der ganz, ganz entscheidend seinen Beitrag dazu hatte zum Erfolg der französischen und belgischen Comics.
Genau, und wo du das gerade ansprichst, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die Waffen, die Astronauten an ihren Raumzügen tragen, die haben tatsächlich, was mir vorher auch nie bewusst war, seitlich Pistolen hängen. Und diese Pistolen waren Reste von einer anderen großen Produktion, die vorher in England stattgefunden hat, nämlich Star Wars. Die haben dort einfach Blasterpistolen genommen und die ein bisschen umgewandelt.
Aber die haben doch gar keine Waffen.
Doch, achte mal drauf.
Aber warum benutzen sie die denn
das
nicht?
Das ist eine gute Frage. Später im Raumschiff nicht, weil wegen Durchschießen von Wänden und im Vakuum ist es ziemlich dumm. Und deshalb ja die Flammenwerfer oder die Elektro-Geschichten.
Ja, das Sinn sagen sie nicht, aber ja. Das ergibt natürlich genau. Sinn. Interesting. Das war noch von Star Wars übrig.
Ja.
Abgefahren. Ja, das auf jeden Fall gipfelt die Szene natürlich darin, dass Kane in die Brutkammer hinabgelassen wird, in den fluoreszierenden Nebel hinabsteigt. Wir sehen unser erstes Alien-Ei und das sich dann natürlich auch öffnet, nur darauf gewartet hat, wer weiß wie lange, aber die sind ausdauernd, die sind geduldig da. Und ja, und dann wird Kane von einem Facehugger attackiert und die Szene endet damit, dass Dallas und
Lambert,
die mit Kane zusammen unterwegs ja. waren und dass sie zurückkommen und eigentlich in Quarantäne müssten, aber Dings hier, Ian Holmes Charakter, wie heißt er noch?
Ash,
danke. Warum fällt mir das jetzt nicht ein?
Weiß ich nicht.
Es ist zu warm heute. der sie dann aber trotzdem reinlässt. Warum, erfahren wir später.
Genau.
Ja, das auf jeden Fall die Szene in dem Alien-Raumschiff ist Wahnsinn. Das ist
ja.
Das ist beeindruckend. Also vor allen Dingen jetzt, wo du heute, also ich habe den Film mittlerweile auch schon mehrmals im Kino gesehen. Das ist natürlich auch großartig, aber auch heute auf den HD 4K Fernsehern sieht das einfach super gut aus.
Genau, also für einen Film genau Ende der 70er sehen die beide noch ziemlich gut aus, wie ich finde. Also auch Aliens.
Ja. Ja, aber Aliens ist schwierig, da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, da hat Cameron ja selber gesagt, dass er heute den Film anders drehen würde, ja. weil der keine besondere Tiefenschärfe hat und eine ziemlich grobe Körnung, weil er nämlich ein anderes Format benutzt hat. Aber das gilt nicht für Alien. Kommen wir zur nächsten Szene und das ist dann natürlich die berühmt-berüchtigste Szene, der Chestburst.
Ja.
Die ganze Szene ist brillant. Man hat das Gefühl, man sieht dem Cast des Films wirklich dabei zu, wie die gerade so ein freundschaftliches Essen irgendwie
genau, also
abhalten.
Bevor sie nochmal, also ihnen ist ja klar, wie du schon gesagt hast, dass sie jetzt nochmal 10 Monate bis zur Erde und das heißt, sie bereiten sich auf den Kälteschlaf vor, also auf den Kühlschlaf und wollen nochmal essen, genau. Und
und ich finde, das wirkt super ja. natürlich, wie die sich miteinander unterhalten, die lachen, buffen sich gegenseitig an oder so. Ja. Aber dann kommt, was kommen muss. Kane fängt an zu husten und irgendwas stimmt nicht. Und dann kommt die absolut berühmte Szene, wie das Alien aus der Brust von Kane hervorbricht. Genau. Und was besonders witzig und erwähnenswert ist, die wussten zwar, dass diese Szene stattfindet, aber was sie nicht wussten, die Darsteller nicht wussten, ist, dass sie dann in dem Moment auch von Blut bespritzt ja. werden und die Reaktion darauf, also zum Beispiel von Lambert, von Vanessa Cartwright, ist echt. Ja. Wenn sie mit dem Blut bespritzt wird. Also die erschreckt sich da wirklich und großartig. Also die Szene ist, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist meine Lieblingsszene in dem Film. Und es ja. wird wahrscheinlich, also 90% aller Alien-Gucker werden
genau,
da wahrscheinlich
zustimmen. Genau, das ist, glaube ich, auch die prägende Szene, wie ich finde, im ganzen Film. Also das ist
im Kino ja. sind sie wohl damals, sind teilweise Leute in Ohnmacht gefallen, ja. weil das ist auch schon eine arg brutale Szene für 1979, für einen Blockbuster-Film. Der Film ist ja, das muss man ja noch, vielleicht nochmal sagen, der Film ist nicht, das ist kein Indie-Film, das ist keine B-Movie-Produktion oder so. Der Film hat zwar nur für damalige Verhältnisse 11 Millionen gekostet, aber damals waren 11 Millionen eine Menge Geld.
Ja.
Man hat 105 Millionen eingespielt, was fast eine Verzehnfachung ist. Das hat dann natürlich auch gerechtfertigt, dass man ein paar Jahre später eine Fortsetzung geschrieben hat. Ja, großartige Szene. Das Alien kommt raus. Es gibt eine Szene, die natürlich irgendwie Special Effect technisch nicht so gut gealtert ist, wie das Viech dann wegläuft. Das sieht nämlich so aus, als würde es auf einer Schiene einfach ja. irgendwie sich
ist
so
es vermutlich auch.
Das sieht sehr eigenartig aus. Muss ich jedes Mal wieder dran denken, dass das ganz komisch aussieht. Es schriekt einmal, also quietscht einmal kurz und ist dann irgendwie weg. Ja, das ist der erste Moment, wo wir den Xenomorph sehen. Und der wächst relativ schnell und das bringt genau. uns nämlich zu unserer nächsten besten Szene und das ist Brad sucht Jonesy.
Ja, und der Jonesy ist der Kater, also die genau. Schiffskatze.
Das ist die Schiffskatze und die stört bei dieser Tracking-Geschichte, also sie suchen halt das Alien mit so einem Tracking-Gerät, das auch irgendwie auf ganz mikrofeine Veränderungen in der Luftdichte genau, reagiert und dann verfolgen sie so eine Veränderung und das ist dann aber dummerweise die Katze. Und dann wird Brad, gespielt von Harry Dean Stanton, beauftragt, die Katze mal wieder einzufangen. Und die Szene ist einerseits großartig, aber andererseits hinterlässt sie mich immer wieder mit so einem Fragezeichen. Warum gibt es einen Raum an Bord dieses Raumschiffes, in dem Ketten hängen und es tropft?
Ich glaube, also das erschließt sich im Roman. Ich glaube, dieser Raum gehört zu dem Minenteil des Schiffes. Das heißt, wo dann auch entsprechend Werkzeuge, Fahrzeuge aufbewahrt werden, die zum Transport oder zur Reparatur transportiert werden. Und das Tropfen hing, glaube ich, oh, wenn ich das jetzt recht erinnere, mit dem Waschen des Erzes zusammen oder so. Oder kühl, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, klar, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, es ist kühl. Schon ein bisschen komisch und schräg. Vielleicht ja. sollte es auch nochmal die gruselige Atmosphäre unterstreichen.
Das auf jeden Fall, das tut's ja,
das
auch.
Das tut's ja auch, genau.
Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wie unglaublich krass dieser Kontrast von Brads Jacke ist.
Ja.
In der HD-Version ist das einfach so ein leuchtendes Gelb. Das sieht so krass aus, wenn er da im Regen steht und diese Jacke leuchtet dich da, also auch du siehst jede Pore auf dem Gesicht. Man hat das Gefühl, der Film ist gerade dieses Jahr gedreht worden. Ja. Das hat mich wirklich beeindruckt, als ich das erste Mal gesehen habe. So, man entdeckt heute immer noch neue Aspekte an dem Film, weil es HD gibt, weil es 4K gibt.
Ja.
Großartig. Also ja, das endet leider nicht besonders gut für
genau, er findet Jonesy und Jonesy sieht dann etwas hinter ihm und erschrickt ein wenig. Genau, und der gute Brad dreht sich um und hinter ihm steht ein riesiges Alien.
Genau, wie wir dann später im Gespräch erfahren müssen dann wohl auch die anderen das gesehen haben.
Ja.
Denn sie wissen, dass das Viech groß ist bei dem nächsten Gespräch. Unterhalten sich darüber, Parker zum Beispiel. Und dann komme ich zur nächsten Szene, könnte man drüber reden, Dallas in den Schächten, finde ich tatsächlich nicht so stark, wie sie hätte sein können, die könnte besser sein, finde ich, aber kommen wir dann zur nächsten Szene, wie ich finde, Ash entpuppt sich als Android,
genau,
der eine Mission hat.
Genau, also der, also bis zum Zeitpunkt wusste man nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das entpuppt sich dann als Android und hat quasi einprogrammiert oder wie auch immer den Auftrag, quasi dieses außerirdische Leben zu bergen und zu überführen.
Auch auf Kosten der Besatzung.
Auf Kosten der Besatzung.
Das erfährt Ripley, als sie Mutter oder Mother befragt und da wird sie dann halt von Ash überrascht und der versucht sie dann gleich auszuschalten.
Ja.
Auch ein bisschen eigenartig, weil er versucht, ihr eine zusammengerollte Zeitschrift in den Mund zu stecken.
Ja.
ich mich immer gefragt habe, warum? Also könnte er ihr nicht einfach, weiß ich nicht, sie die einfach erwürgen oder?
Aber zu dem Zeitpunkt ist er schon etwas durchgeknallt, der Gute. Also ich glaube, er hatte vorher auch einen Schlag abbekommen. Und ich habe mir mal gedacht, er ahmt diese mit dieser Zeitschrift des Alien nach, indem er versucht, also das Alien, also die Schwanger oder das Alien infiziert, den Wirt ja über einen Schlauch, über einen Rüssel im Hals. Und dass er da etwas nach, weiß ich, das war für mich die Erklärung, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall könnte er sie einfacher töten, klar.
Deutlich einfacher, ja. Und besonders gut an der Szene finde ich dann aber, wenn dann Parker Ash den Kopf abschlägt.
Ja.
Und wenn sie ihn dann anschließend nochmal anschließen und sie ihn dann zu der ganzen Thematik befragen und er dann sagt, es ist der perfekte Organismus, er beneidet das Wesen und dann seine letzten Worte sind dann you got my sympathies, weil er halt weiß, die können das nicht überleben, weil das Viech einfach zu stark ist. Und hier ist gerade eine Wespe reingeflogen und ich werde jetzt einmal ganz kurz Pause machen und wir kümmern uns mal kurz um die Wespe.
Okay.
So, es leben noch alle.
Genau, wir konnten sie
durch die Balkontür
1A bekämpfen und lebend vor die Tür setzen.
Wir konnten sie lebend vor die Tür setzen, ja. Sie hat sich auch nicht beschwert. Mal gucken, hoffentlich kriegen wir keine schlechte Quipe-Bewertung. Ja, wo waren wir? Wir waren bei der Szene. Genau, war die Ash entpuppt sich als Android.
Und im Auftrag des Konzerns.
Weyland Yutani, ja. Das wird gar nicht so richtig ausgesprochen.
Nee.
Im ersten Teil aber steht auf, ich glaube, auf einem Monitor steht's drauf und auf einer Bierdose oder sowas.
Genau,
steht
schon drauf. Und auf einer, ich glaube, auf einer Jacke auch. Also dass das Firmenlogo da entsprechend.
Ja, das kann auch sein, ja, genau. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Szene, die ich persönlich großartig finde. Das ist natürlich dann die das Auslösen des Selbstzerstörungsmechanismus, weil alle Events, die dann daraus erfolgen, dann plötzlich so eine ganz andere Dynamik entwickeln. Plötzlich ist der Film, der eigentlich sehr, sehr langsam erzählt ist, wird ja plötzlich sehr, sehr hektisch.
Ja.
Und die Atmosphäre, also ich möchte in dem Moment nicht an Bord sein. Also nicht nur, weil da ja so ein Xenomorph rumläuft, sondern einfach auch, weil es einfach sehr, sehr laut ist und die ganze Zeit blinkt da dieses Warnlicht. Das ist, ich mag sowas ja immer. Ich mag immer diese Alarmsignal-Sirenen und habe immer das Gefühl, so da ist man gleich unter Strom. Und in der Szene ist es einfach auch toll gemacht. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, genau. Also das Alien tötet quasi noch Parker und Lambert. Obwohl ich habe mal gelesen, dass ich habe das für mich nie so identifiziert, dass das Alien Lambert vergewaltigen soll, aber das sehe ich
nicht vergewaltigen, aber das Ding ist ja, dass da dieser Stachel kommt ja da so von unten und es wird halt der Film ist ja komplett sexuell aufgeladen mit dieser Phallus.
Ja, klar.
Symbolik, ne, von wegen das Viech, das einem da was in den Mund reinsteckt und dann halt auch die Zeitschrift, was du vorhin gesagt hast, dann eben der Kiefer von dem Alien, der kleinere Kiefer, der da so hervorgestreckt wird, das hat alles, wo das da irgendwie so seinen Ursprung hat, keine Ahnung, also das ist natürlich so ein Giga-Ding und das macht das ja auch irgendwie so ein bisschen noch dieses Bedrohlichere, also weil dieses Eindringen in einen Körper.
Ja, klar.
Dass diese Perversion, also auch dass die Geburt des Aliens im Grunde genommen so ein Aufplatzen des Körpers da ist. Das ist halt so eine Perversion der Geburtsgeschichte, also das Eindringen in den Körper und so. Naja, aber soweit ich weiß, ging es halt darum, weil der Stachel kommt ja wohl irgendwie so von unten und das sieht so aus, als würde sie dann von unten irgendwie aufgespießt werden oder so. Aber insgesamt finde ich diese ganze Szene ganz großartig. Es gibt dann ja auch den Moment, wo das Alien auf dem Gang sitzt und Ripley praktisch nur um eine Ecke mit dem Rücken an die an die Wand und und so um die Ecke luschert, was da los ist, und dann versucht sie ja zum zu der Rettungskapsel zu kommen, muss ja dann Jonesy nochmal mitnehmen und retten in dem Katzenkoffer da in dieser Box, und und dann komme ich zur schlussendlich einer der besten Szenen des Films, und das ist natürlich das Finale auf dem Shuttle, wenn sie denkt, alles ist vorbei. Aber Pustekuchen.
Genau, das Alien hat sich da auch in dem Rettungsshuttle hat sich etwas gemütlich gemacht, was sie natürlich leider erst zu spät dann feststellt. Und
muss. Naja, zu spät ist ja, stimmt ja nicht. Sie muss, wenn sie da auf dem Schiff geblieben wäre, wäre sie in die Luft geflogen.
Ja, nein, aber dass das Alien eben mit ihr im Rettungsshuttle ist, dessen war sie sich ja jetzt nicht bewusst.
Genau, das nicht, aber sie kann es ja auch, sie hätte es ja nicht mehr ändern können.
Nee, richtig. Zu dem Zeitpunkt, als sie es feststellt, konnte sie es nicht mehr ändern, richtig.
Ja.
Genau, und Ripley muss dann in einen auch Raumanzug, weil sie die Idee hat eben, dass sie das Alien irgendwie dann vor die Tür setzen muss.
Durch die Luftschleuse.
Durch die Luftschleuse.
Und die Art, wie sie das macht, das Alien ist sich so siegesgewiss in der Situation, dass es im Grunde genommen nichts macht. Es bewegt sich super langsam, als würde es seine Glieder strecken, als hätte es da irgendwie eine halbe Stunde geschlafen und ist jetzt so ganz gemütlich am Aufwachen, was irgendwie diese Bedrohung von dem Viech irgendwie noch ein bisschen geiler macht. Keine Effekthascherei mit irgendwelchem Gefauche und ich komme hier ganz schnell an und so. Es ist halt wirklich alles super langsam. Sie hat Zeit, sich dieses Ding anzuziehen und sich festzuschnallen auf dem Stuhl. Ja, und dann schickt sie das Viech dann halt raus.
Ja.
Ins Weltall, und am Ende kann sie dann mit Jonesy zusammen in den wohlverdienten Kälteschlaf eintreten.
Richtig.
Fun Fact, diese Szene war eigentlich anders geplant.
Du meinst das alternative Ende, was geplant war? Ich finde das Ende, wie es jetzt ist, tatsächlich deutlich besser, weil
Ensign
lässt sich als Zuschauer mit einem Ja. Das Monster ist besiegt. Das alternative Ende hätte folgendermaßen ausgesehen, dass das Alien Ripley tötet und über Funk dann Hilfe holt.
Ja, die Stimme von Dallas nachahmt.
Die Stimme von Dallas nachahmt und
dann über sagt so, haha, wir sind auf dem Weg zur Erde. Kommt uns entgegen und helft uns oder sowas.
Sehr viel düsteres Ende.
Ja, aber auch dümmer. Das wäre doch irgendwie, das passt überhaupt nicht.
Ja, genau, weil das Alien bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht jetzt als intelligent dargestellt wurde. Also in dem Sinne, dass es über die Fähigkeit spricht, verfügt zu sprechen oder
ähnliches. Ja, es wird halt eher so als wirklich, also es wird auch nicht als dumm dargestellt. Nein. Man hat schon das Gefühl, dass es ein intelligenter Jäger, der sich im Verborgenen irgendwie aufhält, aber das ist genau das Ding. Es ist halt irgendwie eher so. Es ist wie so ein düsterer Ninja-Monster, das man nicht sehen kann. Und dann, wenn es dann da ist, ist es zu spät, weil es einfach zu gefährlich ist. Und nicht irgendwie, dass es Werkzeuge benutzt oder eben halt Stimmen nachhelfen kann. Das wäre sehr, sehr affig gewesen. Ja. Da können wir ganz froh sein, dass es nicht zu diesem Ende gekommen ist und dass der Film auch nicht, wie er ursprünglich heißen sollte, Star Beast hieß. das ist nämlich auch stand mal auf dem Zettel. Es gibt so ein paar kleine Facts, die noch ganz witzig sind. Nostromo und Narcissus, das sind Begriffe, die aus Joseph Conrad Romanen stammen. Also ein Roman von dem heißt Nostromo, und der andere hat einen ganz komischen Titel, den ich hier nicht wiederholen möchte. Ja, Giga hat sich ganz stark an dem Lovecraft-Lore inspirieren lassen, was so diesen Geburtszyklus und so angeht, also an diesem Cthulhu-Mythos, an irgendwelchen Dämonen, die, keine Ahnung, ich habe nicht so viel von dem gelesen, weiß nicht, inwiefern das Thema bei Lovecraft ist. Ich sagte vorhin ja schon mal, der 2,8 Meter große Bolaji Badejo oder wie auch immer er heißt, hatte deutlich mehr Szenen in dem Film, aber die wurden alle geschnitten, weil das einfach zu lächerlich aussah, sagte Ridley Scott, weil ich habe mal Szenen davon gesehen und es sieht wirklich komisch aus. Also es war so eine Szene im Hellen und der hat halt super lange Beine und die wussten irgendwie nicht, was sie da mit der Partie da irgendwie machen wollen. Das sah wirklich komisch aus. Und wenn er sich bewegte, sah das aus wie ein Mensch in so einem Kostüm. Also die haben das perfekt gemacht, dass es eben nicht so aussieht.
Ja.
Die einzige Szene, wo ich finde, dass es ein bisschen komisch aussieht, ist halt, wenn Dallas in den Lüftungsschächten ist, und dann taucht das Viech plötzlich auf und streckt so die Arme nach vorne. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das fand ich, ist so eine der wenigen Szenen, die ich ein bisschen komisch finde. Und weil sie dann halt diese Szenen nicht genommen haben, haben sie sich im Grunde genommen an Jaws, also an der Weiße Hai, orientiert und haben gesagt, dann machen wir das wie bei der Weiße Hai und zeigen das Viech halt kaum.
Ja.
Und das hat funktioniert. Das trägt zu der außergewöhnlichen Atmosphäre, zu der Stimmung des ersten Teils einfach bei, wie ich finde. Das ist
ja,
also,
da bin ich bei dir, ja, absolut.
Ja, es gab einen Oscar für die besten visuellen Effekte.
Ja.
Was soll da in dem Jahr auch da irgendwie rangekommen sein? Und was auch noch ganz witzig, es gibt einen Director's Cut, worauf aber Ridley Scott gesagt hat, nee, der Film, der ins Kino gekommen ist, ist eigentlich mein Director's Cut. Was ihr da jetzt gemacht habt, das ist eine andere, ist eine Version, also die Originalversion ist ein bisschen länger.
Genau.
Und im Director's Cut gibt es eine Szene, wie Ripley Dallas noch trifft, eingesponnen.
Genau.
Das ist etwas, was wir eigentlich, wenn wir den Director's Cut nicht gesehen haben, erst im zweiten Teil erfahren,
ja,
was da eigentlich los ist. Und das finde ich auch ein bisschen blöd. Also
schon, aber man muss auch wissen, dass Cameron das ja trotzdem als Referenz genommen hat. Also der hat diese Szenen, als es die noch gar nicht gab, also er durfte das ja sehen und hat das dann eben auch für seinen
Aliens natürlich gut genommen. Ja. Ja. Aber dass dieses Mysterium, dass man im Grunde genommen gar nicht weiß, warum macht das Viech das eigentlich, finde ich eigentlich super geil im Hinblick darauf, was man dann im zweiten Teil erfährt.
Ja, genau.
Also, dass man wirklich noch, also da kommen wir jetzt einfach zu, gehen wir einfach flüssig über, oder gibt es noch irgendwas zu Alien zu sagen? Also außer, dass das der vielleicht beste Science, immer noch der beste Science-Fiction-Horrorfilm aller Zeiten ist.
Ja, und da bin ich bei dir. Also mehr kann ich da auch nicht hinzufügen. Das ist ja für mich auch, und genau.
Es hat ja danach eine ziemlich hat dann irgendwie eine Reihe von Nachahmern gefunden.
Ja, ganz auch viele, italienische.
So ganz komische Billigfilme auch, die irgendwie alle floppten. Einer davon unter anderem auch John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt, der damals ja auch floppte.
Leider. Aber wirklich, wirklich eklig und auch wirklich richtig gut ist.
Gut ist und heute natürlich als Kultfilm einer der besten Science-Fiction-Horrorfilme aller Zeiten gilt und völlig zu Unrecht gefloppt ist. Aber vielleicht war das einfach auch ein bisschen zu heavy für die Leute, weil das ist halt auch einfach wirklich, die Special Effects sind bis heute einfach echt eklig. Das ist ein großer Film. Und das führt uns dazu, dass nämlich eigentlich 86 oder dass dann die Idee irgendwann aufkeimte, 82 oder so, dass man ja eine Fortsetzung drehen möchte. Aber die Studios waren nicht überzeugt, weil alle diese Filme, diese ganzen Nachahmer, alle finanzielle Flops waren. Und schlussendlich hat man sich dann aber drauf einigen können, dann zum Glück 1986 die Fortsetzung Aliens, die Rückkehr, zu drehen. Mit einem anderen Regisseur aber.
Genau, mit James Cameron, vorher Terminator gemacht hat und eigentlich dadurch einen ziemlich Achtungserfolg gelandet hat. Ich wollte
gerade sagen, ein Achtungserfolg, der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Davor hat er Piranha 2 gedreht. Das ist sein erster Film gewesen und danach kam gleich Terminator. Und das Ding ist ja wohl auch einer der Kultfilme der 80er.
Und der ist durch die Decke gegangen und das hat ihn quasi dann für Aliens qualifiziert.
Ja. Und ich habe vorhin ja schon mal gesagt, ich habe dann Aliens erst gelesen und was echt schräg war, als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil, was ich damals noch nicht wusste, es gibt auch bei Aliens einen Director's Cut, über den reden wir gleich, und das Buch hat diesen Director's Cut schon vorweggenommen für mich und dann habe ich dann die normale Fassung gesehen und da waren bestimmte Szenen nicht mit drin und das hat mich so ein bisschen traurig gestimmt.
Also genau, das ging mir auch so und
also hast du das auch zuerst gelesen?
Genau, und Alan Dean Foster, nein, ich hab dir erst den Film gesehen, dann habe ich den Roman von Alan Dean Foster gelesen, den er nach dem Original-Drehbuch geschrieben hat und mir war klar, okay, hier wurde gecuttet.
Ja, ganz genau, reichlich sogar. Ja. Und der Director's Cut ist 16 Minuten länger.
Ja.
Reden wir doch einfach erstmal über den Director's Cut, weil ich es ganz relativ witzig und wichtig finde, welchen Film man denn heute gucken sollte. Ich habe den Director's Cut dann zum ersten Mal, ich glaube es auch gleich 91 oder 92, eher 92 müsste ich ihn gesehen haben.
Ja, ich auch.
Und zwar hatte...
Auf jeden Fall aber vor Alien 3.
Ja.
Das Alien 3 kam 293 raus.
Der kam, das steht hier auf diesem Zettel.
93?
Alien, wo ist er denn? Alien 3 kam 92.
Okay, genau. Ja.
Ja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ein guter Freund von mir den damals in Polen auf einem Markt gekauft hat. Da hat er, glaube ich, nicht viel Geld für bezahlt. Du hattest ja vorhin erzählt, dass dass du einen Bekannten hattest, der da irgendwie 100 Euro für so eine Doppelbox-Videokassette ausgegeben hat.
Genau, Gruß an Sascha.
Ja, nee, die war nicht so teuer. Das war auch nicht die beste Qualität, aber da habe ich dann zum ersten Mal den Director's Cut gesehen. Ja, was unterscheidet den Director's Cut von der normalen Version? Er ist 16 Minuten länger. Und er hat Szenen dabei, die ich sehr wichtig finde. Und er hat aber auch eine Szene dabei, bei der ich mir immer noch nicht sicher bin, ob man die eigentlich braucht. Und das ist einfach, die wichtige Szene ist, also erzählen wir einfach kurz, worum es in Aliens geht. Ripley wird 57 Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 im Weltall aufgegriffen von so einer Crew, die halt irgendwelche verlassenen Raumschiffe oder sowas aufnimmt. Also so, wie nennt sich denn das? So ein
Bergungsteam,
ja genau. Die dann aber auch gleich ganz enttäuscht sind, weil da noch ein lebender Mensch an Bord ist und dann ist nichts zu bergen. Ja, und relativ schnell erfährt sie, dass ihre Tochter schon tot ist. Die ist die ist halt 57 Jahre ohne ihre Mutter, die ist ja weiter gealtert. In der Kühlkammer altert man scheinbar nicht, deswegen
ist genau, Ripley. Also das ist ein Phänomen. Allgemein in Sci-Fi-Filmen hat sich das durchgesetzt, wenn man in sich im Kälteschlaf befindet, im Kühlschlaf altert man nicht.
Es kann ja sein, dass sie sehr, sehr, sehr viel langsamer gealtert ist und vielleicht ist sie ein bisschen älter, aber sie sieht nicht viel älter aus, sagen wir es mal so. Naja, auf jeden Fall ist es es gibt diese Traumszene, die, glaube ich, auch in der Originalversion nicht da ist, wie sie träumt, dass das Alien in ihr drin ist und aus ihr ausbricht und wie gesagt, sie erfährt, dass ihre Tochter tot ist, da sitzen sie vor so einer Leinwand, man denkt, die sitzen da an so einem Park oder sowas und irgendwann ändert sich das Bild aber.
Da hattest du gesagt, aber diese Szenerie ist jetzt schon Director's Cut.
Die ist aus dem Director's Cut, die gibt es in der Originalversion nicht. Und die finde ich auch sinnvoll, das finde ich gut, das ist ein emotionales Ding, das
und ich finde, das verstärkt nachher nochmal die Beziehung zu Newt. Also,
das ist total wichtig, finde ich. Also das gehört einfach rein. Ich habe den Film jetzt letztens mal wieder in der Original-Kino-Version gesehen und habe das schmerzlich vermisst, weil es einfach diese Beziehung zu Newt total unterstreicht warum sie so handelt, wie sie dann handelt. Der Kampf der Mütter am Ende sozusagen. Und das ist wirklich großartig, die Szene. Das erfährt Ripley und kurze Zeit später, also kommen wir einfach schon mal zur ersten großartigen Szene, wie ich finde. Das ist nämlich die Vernehmung.
Ja.
Ripley wird zu den Ereignissen auf LV
426
befragt. Fun Fact, das ist in der Übersetzung falsch übersetzt worden. In der Übersetzung ist das 426, weil die Amerikaner sagen ja 426.
Ja.
Und dann haben die Deutschen daraus 426 gemacht.
Ja, okay.
Ich habe den ewig nicht mehr auf Deutsch gesehen. Ich wusste echt nicht, dass das so ist, aber habe ich im Wiki das gelesen, dass dieser. Es gibt so ein paar Übersetzungsfehler, die so ein bisschen lächerlich sind. Und das ist, finde ich, das Schlimmste.
Ganz gut, ist mir bisher, ich habe ihn schon in beiden Versionen UV als auch Deutsch natürlich gesehen. Ich kann sie noch nicht aufgefallen.
Das ist lange her, ich weiß es nicht mehr. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das eine ganz großartige Szene. Sie muss sich verteidigen, ist völlig verzweifelt, weil wie oft soll ich noch erzählen, was da passiert ist? Was wollt ihr von mir? Und die sind alle nur auf ihren Profit aus und sagen so, ja, das Ding ist so und so viel wert gewesen. Sie haben das einfach in die Luft gejagt und sie verliert praktisch ihre Pilotenzulassung und am Ende dieser Vernehmung erfährt sie, warum die da alle so unbekümmert sind, weil seit Jahren gibt es da schon eine Kolonie auf LV 426.
Richtig.
Von Terraformern, die da diesen Mond bewohnbar machen sollen.
Weil er halt Bodenschätze hat.
Weil er Bodenschätze hat, ganz genau. Es geht immer um Geld. Es ist natürlich wieder Weyland Yutani, die Firma, die wir aus dem ersten Teil kennen. Die Verzweiflung in Sigourney Weavers Gesicht, in Ripleys Gesicht, als sie das hört, ist einfach großartig. Und wir wissen, was da los war und sie weiß, was da los war. Und was wir alle noch nicht wissen, das kommt dann in der Director's Cut Szene. Nämlich, dann wird mal, das gibt's in der Originalversion nicht, auf den Planeten, es ist kein Planet, es ist ein Mond, auf den Mond geschaltet, sag ich mal, und dann wird die Kolonie mal gezeigt, und zwar, wie sie noch intakt ist.
Genau.
Da werden
Fahrzeuge,
Gänge, wie sie noch intakt sind, irgendwelche Leute, die da rumlaufen und sich unterhalten, und wie wir dann irgendwie, wie wir dann auch sehen, entdeckt halt ausgerechnet die Familie von Newt,
ja,
von Rebecca, die entdeckten, also der Vater kommt ja irgendwie, der erzählt, er hat irgendwas gefunden, und als er wieder zu diesem Fahrzeug zurückkommt, in dem Newt und ihr Bruder und die Mutter auch sitzen, hat er einen Facehugger,
ja,
auf dem Gesicht, und wir wissen natürlich sofort, huch, das ist nicht gut. Und ja, es geht dann so weiter, dass Ripley praktisch ihr Leben da irgendwie auf der Erde lebt, als Gabelstaplerfahrerin, hätte ich fast gesagt, also genau, irgendwie als irgendwie arbeitet sie an den Docks, und dann steht irgendwann Burke, gespielt von Paul Reiser, bei ihr wieder vor der Tür.
Also ein Konzerner.
Ein Konzerner, genau, das ist so, der steht bei ihr vor der Tür zusammen mit einem Militärmann, mit Lieutenant Gorman. Sie hat keinen Bock auf die Leute, aber die teilen ihr dann natürlich mit, der Kontakt ist abgebrochen, und schaffen es, sie irgendwie zu überreden, an der Mission teilzunehmen, genau, und nachzugucken, was ist da los, warum ist der Kontakt abgebrochen. Und da kommt, das bringt mich zu meiner zweiten großartigen Szene des Films, und das ist natürlich dann in diesem Fall die etwas andere Kälteschlafkammer-Aufwachszene. Ja. Denn wir lernen jetzt die anderen Hauptdarsteller des Films kennen, und das sind irgendwelche Space Marines.
Genau.
Ganz taffe Hunde. Die es geht auch sofort los, die steigen aus ihren Kälteschlafkammern raus, und es ist komplett anders als im ersten Teil. Sie bringen blöde Sprüche, sind am Motzen und Zetern. Wir lernen sofort Bill Paxtons Charakter
Hudson
kennen, genau. Wir lernen Hicks kennen, Appone, den
Sergeant, der sich genau, also auch als erstes eine Zigarre in den Mund steckt.
Genau, also herrliche Szene. Man weiß sofort, das sind ganz andere Vögel. Im ersten Teil hatten wir eine ganz einfache Besatzung von einem Mining-Ship, also von so einem Transportschiff. Ganz normale Leute, die auch irgendwie nicht mit Waffen oder so geschult sind. Und jetzt haben wir die total harten Marines, die auf eine Käferjagd gehen, auf eine Bug Hunt.
Ja,
finde die Szene einfach großartig. Ja. Man lernt sofort die wichtigen Charaktere kennen und was sie auszeichnet.
Genau. Richtig, also und vor allem auch für die Zeit auch spannend fand ich ja auch Frauen im Militär, also das wird da, das führt der Film als Selbstverständlichkeit an, und das macht er auch auf richtig gute Art und Weise, wie ich finde.
Ja.
Also man stellt das als Zuschauer überhaupt nicht in Frage, dass das komisch ist oder so, also glaube ich nie.
Spunkmeyer.
Ja.
Ist die Pilotin, glaube ich, ja. Und ist auch einer der schönsten Sprüche in dem Film, wenn ich glaube Hudson zu Vasquez sagt, sag mal, hatte ich schon mal jemand für einen Mann gehalten, und sie daraufhin antwortet, nee, dich. Großartig.
Ja.
Also auch da gibt's einen sehr witzigen Übersetzungsfehler, sag ich mal, und zwar sagt Hudson zu Vasquez, glaube ich, ja, Vasquez hat nur Alien gehört und dachte, es handelt sich um Illegal Alien, was ja im Englischen ein illegaler Einwanderer ist.
Ja, okay.
Und im Deutschen machen sie da draus, sie hat nur Außerirdische gehört und ist deswegen voll dabei. Das ist also ein bisschen blöd.
Das ist oft in Synchros so, dass das schlecht ist.
Kommen wir zur nächsten großartigen Szene, und das ist der Ausflug zum Reaktor. Denn irgendwann stellen die Marines da ja fest, die Kolonie ist komplett zerstört. Also das sind, Gänge sind verbarrikadiert, alles Mögliche ist kaputt, aber Energie funktioniert noch. Aber alle Siedler sind komplett weg. Aber alle Siedler hatten so ein Tracking-Armband.
Genau. Und vorher noch, sie finden noch ein Kind, das als einzige Überlebende. Wichtig.
Das ist wichtig natürlich, genau. Ist jetzt keine großartige Szene, aber stimmt ja, genau. Sie finden natürlich Rebecca, die Newt. Tochter von denen aus der Eröffnungsszene da, also wo wir die Kolonie noch intakt sehen. Newt, genau, und die wird gerettet, aber dann stellt man an den Computern stellt man irgendwie fest, die sind alle in so einer unterm Reaktor.
Ja.
Also irgendwie beim Reaktor, und haben da eine große Versammlung scheinbar gestartet, und deswegen fährt man da jetzt mit so einem sehr geilen Panzer.
Ja.
Mit so einem sehr geilen Panzer fahren sie dann da hin und schicken so einen Suchtrupp da rein. Und irgendwann stellen sie aber fest, Moment mal, das ist hier ein Kernfusionsreaktor. Da sollte man vielleicht nicht mit irgendwelcher scharfen Munition schießen. Und müssen ihre Munitionen abgeben und werden dann natürlich, weil sie einen eingesponnenen einen gesponnenen Siedler finden, der noch am Leben ist und irgendwie sagt, kill me oder so. Ja. Und dann wird glaube ich, irgendwie mit einem Flammenwerfer wird dann ja irgendwie, werden die Ereignisse dann gestartet und dann werden sie angegriffen, das erste Mal von den Aliens, von den Xenomorphs. Und da wird natürlich ein krasses Gemetzel losgeschlagen. Das ist Chaos, ist sehr geil, wenn man über die Kameras, können die in den Panzer, können sie zugucken, was da passiert, und wir sehen das dann auch über die Kameras, was da passiert. Ja. Also sehen im Grunde genommen genauso wenig, muss man ja fast sagen, wie die Leute im Panzer, weil keiner weiß, was passiert da eigentlich gerade, was ist da los, um Gottes Willen, und warum, wir sehen die Vitalität,
also geht Daten. Ja, zu jedem Soldaten Vitalitätsanzeichen mit Herzschlag und so weiter, und wenn dann auf einmal die Flatline ist, das ist schon ziemlich krass.
Das ist einfach sehr krass gemacht, das ist wirklich, also das ist das erste Mal gesehen, aber war ich so geflasht, das war einfach krass, und man hat sofort irgendwie liebgewonnene Charaktere, die man 10 Minuten vorher, den Appone zum Beispiel, ist dann raus aus dem Film.
Frost, also genau.
Das war dann schon so ein bisschen schade. Auf jeden Fall bekommen wir unseren ersten Geschmack, was da los ist. Und wir bekommen unseren ersten Geschmack, was mit Gorman los ist. Der ist nämlich, der hat nämlich noch nie einen Einsatz gehabt, einen echten, nur simulierte Einsätze, und versagt halt auch komplett, als er sieht, dass seine ganze Einheit da irgendwie niedergemetzelt wird. Und da kommt der erste, dann lass mich mal an die Sache ran, Moment.
Genau.
Denn Ripley schnappt sich die Kontrolle des Panzers und holt die Leute da raus.
Das, was von dem Squad noch übrig ist, genau.
Das, was noch übrig ist, das ist nicht mehr viel. Es sind auf jeden Fall Hudson, Hicks, Vasquez. Ist es das schon? Dings stirbt ja auch noch.
Drake, also Drake, der andere Heavy Gunner.
Heavy Gunner, genau, der wird mit Säure übergossen. Also er schießt einen der Aliens und
genau,
wird dann
die drei sind's noch.
Das sind, glaube ich, nur die drei, ne?
Ja.
Und die kommen dann da lebend raus, weil Ripley, wie gesagt, die Initiative ergreift.
Ja.
Großartige Szene. Wir springen ein bisschen, und zwar finde ich die auch sehr, sehr spannende Szene Facehugger im Raum.
Mhm.
Wenn Newt und Ripley in diesem Labor schlafen.
Genau.
Und wir dann später herausbekommen, dass jemand da wohl die Facehugger rausgelassen hat. Und genau, wir wissen auch wer. Das war nämlich Burke.
Genau, also der Konzerner, der quasi parallel im Grunde wie im ersten Teil Ash als Android, aber der dann tatsächlich das Ganze für den Konzern interessant ist als militärische Waffe, also die Alien.
Ganz genau.
Genau. Witzig, oder in dem Zusammenhang nochmal, es gibt bei dem Team auch noch einen Androiden, Bishop. Und Bishop, dem begegnet Ripley von Anfang an mit Skepsis, eben weil sie die schlechten Erfahrungen gemacht hat, der sich aber nachher als quasi sehr loyal herausstellt, also ihr gegenüber.
Genau, Spiel von Lance Henriksen,
ja,
der einer von Camerons Lieblingsschauspielern ist. Der hat schon in Dings mitgespielt, in Terminator und auch in Piranha 2.
Ja.
Genau. Ja, bei welcher Szene waren wir gerade?
Genau, bei der Schlafszene.
Ah ja, genau. Ja, jemand hat, also Burke hat die beiden Facehugger da rausgelassen, damit Newt und oder Ripley infiziert werden. Und im Idealfall hätte er sie dann in den Kältekammern umgebracht und man hätte dann halt irgendwie die in den beiden schlummernden Aliens der Firma zur Verfügung stellen können. Also den Plan, der wird dann halt vereitelt, weil Hicks dann halt in der, ich glaube, der schießt die Scheibe von dem Raum kaputt und genau. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Szene. Dann eine der großartigsten Szenen natürlich des Films, wenn Ripley dann auf eigene Faust loszieht, um Newt zu retten.
Ja.
Newt wird von einem Alien entführt und wird halt nicht getötet, sondern wie wir haben ja in dem Film jetzt erfahren, dass die Leute, die da entführt wurden, praktisch als Wirte für neue Aliens dienen sollen. Also die werden mit den Facehuggern, werden sie infiziert. Das ist praktisch dieser Zyklus. Dafür brauchen sie die Menschen oder andere Wesen halt irgendwie auch. Und die werden halt in der Nähe von den Eiern werden die da irgendwo eingesponnen, dann, damit die sich nicht bewegen können, werden dann infiziert und irgendwann bricht das Alien aus denen raus. Also der absolute Horror. Also das
ist auf dem Weg dahin sind eigentlich alle Marines draufgegangen, bis auf Hicks und der Android Bishop.
Ja, genau. Vasquez und Gorman haben sich mit einer Granate selbst vorher in die Hand, in die Luft gesprengt. Auch eine schöne Szene. Und ja, Hicks ist schwer verletzt. Ja. Deswegen ist Ripley komplett auf sich alleine gestellt. Und wie die sich da fertig macht, wie sie das Impulsgewehr nimmt und dann Flammenwerfer drunter setzt. Und dann hat das Impulsgewehr, dann hat so einen Raketenwerfer und einfach in diesem Unterhemd. Es ist einfach genredefinierend. Die Frau ist einfach tough in der, und das ist so großartig, wenn sie dann runtergeht, also ist wieder der Alarm, weil es droht halt der Reaktor zu explodieren, das heißt, es droht nicht, sondern der wird explodieren, genau. Der wird irgendwie explodieren und und dann bekommen wir mit, dass die Aliens nur der Anfang des Übels sind, denn irgendjemand muss ja diese Eier legen, in denen die Facehugger drin sind, und so lernen wir die zweite Mutter in dem Film kennen, nämlich die Alien-Mutter.
Ja, die Königin.
Die Königin, ganz genau. Wie bei einem Ameisen- oder Bienenvolk, wie bei Insekten haben wir eine Königin, die die Eier legt und die ihre Brut beschützen will. Und das ist ein großartiger Showdown. Showdown ist es ja noch nicht, aber wenn die beiden sich wie in so einem Showdown gegenüberstehen, da sehen wir auch wieder, dass die Viecher intelligent sind, weil Ripley bedroht die Eier mit dem Flammenwerfer und die Königin weicht dann halt zurück und weiß so, mal gucken, wenn du nichts machst, mach ich auch nichts.
Ja, das ist, ich würde es also so eine instinktive Intelligenz bezeichnen, aber
ja klar, genau, sicher, aber auf jeden Fall sind die nicht dumm, dass dass die da jetzt sie will halt, sie hat den Instinkt, ihre Brut zu beschützen. Und den gleichen Instinkt hat Ripley halt, sie will Newt, weil sie die praktisch als Tochterersatz sieht und dass ihr einfach wichtig ist. Was ja auch gut ist so. Und die Szene ist natürlich auch brillant, wie sie dann, wenn sie mit dem Fahrstuhl fliehen und es dann irgendwie in letzter Sekunde schaffen, mit dem Rettungsraumschiff, das dann von Bishop landet dann und kann die beiden retten. Oder die drei. Hicks kommt auch, ist auch an Bord. Und dann kommen wir zu unserer letzten großartigen Szene. Und das ist natürlich dann der Endkampf gegen die Königin. Denn die hat es irgendwie geschafft, mit an Bord zu kommen. Ja. Hat sich da und taucht dann irgendwie auf und zerreißt den armen Bischof in der Mitte. Eine Szene, bei der ich beim ersten Mal das gesehen habe, aber auch nur dachte, wow, was. Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt die brutalste Szene in dem Film, die ich je gesehen habe. War ja zum Glück nur ein Android, der dann irgendwie so weiß blutet und irgendwelche komischen weißen Innereien hat, aber trotzdem war das so, das tat weh, das tat bestimmt weh. Ja, und dann macht sich Ripley mit den Erfahrungen aus ihrer Hafenkarriere da, als Hafenarbeiterin bemerkbar, indem sie da dann diesen Carrier da.
Genau, so ein
Laderoboter.
Laderoboter quasi bedient, ja.
Und während sie das Ding anzieht sozusagen, also in das Ding reinschlüpft, versucht dass die Alienmutter ja Newt irgendwie unter diesen Gitterrösten irgendwie hervorzuholen, und dann irgendwann geht die Tür auf, Ripley kommt raus und sagt nur "Get away from her, you bitch." Das ist einfach großartig. Und dann kommt halt dieser Endkampf, der mit einer Schleuse endet, der Laderoboter, der da reinfällt, und einfach geil. Ist einfach ein geiler Abschluss für einen unfassbar geilen Film.
Genau.
Ja. Gedanken zu Aliens.
Ja, also Film, also
was ist denn deine Lieblingsszene? Genau. Also wir hatten uns ja geeinigt, im ersten ist es die Facehugger, nicht die Chestburst-Szene, aber was wäre denn in diesem Film deine Lieblingsszene? Also könntest du das definieren?
Ich fand einmal das, was du ja auch schon benannt hast, wie das Squad quasi in den Hive eindringt, also in die
Reaktor.
Und wie sich das dann da entwickelt, das fand ich schon beim ersten Mal gucken, fand ich das ziemlich krass. Aber auch später diese Eingangssequenz, also wie dann das Schiff auch erwacht und auch da dann eben dieser Kontrast zum ersten Teil, wie die Marines dann quasi aus den Kältekammern kommen. Fand ich auch sehr, und diese ganze Einführung dieser Crew fand ich echt super
gemacht. Und welche ist es?
Bitte?
Und welche ist dann deine Lieblingsszene?
Diese zum Beispiel, also
nicht zum Beispiel. Du musst dich jetzt festlegen.
Ich muss mich jetzt festlegen.
Ja, das ist.
Ich finde den Film eigentlich voller guter Szenen.
Ja, natürlich, die habe ich ja gerade vorgetragen. Aber jetzt müssen wir uns auf eine
Szene einigen. Okay, Lieblingsszene wäre dann tatsächlich vor der Alien Queen. Also dieser Moment, wenn sie da in diesen Raum tritt mit Newt auf dem Arm und dieses riesige Alien sieht. Das ist eigentlich so für mich
dieser. Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Das wäre, glaube ich, auch meine Lieblingsszene, wenn sie da, also das Ganze, wenn sie losgeht, runtergeht, die Alien Queen dann halt auch die Drohnen zurückruft, wegen der Geschichte mit den Eiern und so, das ist auch meine Lieblingsszene, würde ich sagen.
Ja, genau.
Ja, Unterschied Teil 1, Teil 2. Also, es ist ja oft ein Problem, eine Fortsetzung zu so einem brillanten Film zu machen und dass die dann genauso gut ist, vor allen Dingen bei so einem eingeschränkten Plot. Wie willst du da was anders machen und das aber genauso gut machen? Und es gibt so wenige Beispiele in der Filmgeschichte und dieses Beispiel ist für mich die beste Fortsetzung aller Zeiten.
Ja.
Also für mich ist es das, du wirst wahrscheinlich sagen The Empire Strikes Back, aber für mich ist das, weil es eben echt anders ist, weil Teil 1, ein Alien, völlig hilflose Crew, was passiert, wenn eine Person über sich hinaus wachsen muss, um diese Bedrohung zu besiegen. Und das Ganze ist ja eher so ein Suspense. Das ist, man weiß nicht, was steckt dahinter, was die Intention und was soll das eigentlich alles. Und großartig, einfach ein Horror-Thriller im Weltall. Und halt, also eigentlich im Grunde genommen ist es ja fast wie so ein Haunted House Film.
Genau.
Ist ja das Haunted Raumschiff da. Also es ist, diese Fahrten auf den Gängen, das Dunkel, die Geräusche und all so eine Sachen. Es ist wie so ein Gruselfilm in so einem Haunted House. Und Teil 2, der hat ja dann auch damit geworben, This Time It's War, glaube ich. So genau. Ist es. Es ist nicht mehr nur ein Alien. Wir haben mit dem einen schon Probleme gehabt, sondern wir haben jetzt Hunderte. Und die tun halt echt weh. Also die machen diese taffen Soldaten da, die innerhalb von im Grunde genommen Minuten so arg dezimiert werden.
Genau, das ist die Kunst, dass eben Teil 1 nicht wiederholt wird, sondern da deutlich mehr Action, mehr Aliens und ein anderes Setting eben entsprechend.
Ja, aber das wirklich darauf basiert, dass die Lore ernst nimmt und einfach sagt, was könnte denn passiert sein in der Zwischenzeit? Und das hat Cameron hat das Drehbuch geschrieben und er hat das großartig gemacht. Ja. Also ich finde, es gibt keine schlüssigere Lösung, einen Film so fortzusetzen. Wenn das einfach wieder nur wie im ersten Teil gewesen wäre, wäre es halt langweilig gewesen. Und so ist es einfach. Es ist, wir sind zwar jetzt hier mit einer Military Squad, also wir kümmern uns, aber die Aliens sind halt auch ein paar mehr und es hat einen ganz anderen Ton. Es ist einfach ein brillanter Actionfilm. Es macht richtig Spaß, hat trotzdem diese Horrormomente, diese Suspense-Momente, die natürlich längst nicht so präsent sind und nicht so wichtig sind wie im ersten Teil. Aber es ist spannend und vor allen Dingen auch dieses Warum wird erklärt und wird auf eine geile Art und Weise erklärt, was du ja schon sagtest, im ersten Teil wissen wir das ja, seit dem ersten Teil, seit dem Director's Cut wissen wir ja, das ist mit dem Einspinnen, aber es gab da ja kein Ei, also warum hat er denn den armen Dallas da eingesponnen, wenn er ja gar keine Queen an Bord ist, die irgendein Ei legen könnte, weiß ich nicht, reiner Instinkt scheinbar, aber großartig, einfach für mich die beste Fortsetzung aller Zeiten.
Ja, und auch, ich finde gerade beim zweiten eben auch nochmal das vor Augen führen dieser, der menschlichen Arroganz auch, ne? Also,
die
Backhand. Also, wir gehen da hin, um einfach ein paar quasi Schaben platt zu machen und nehmen auch die Schilderung Ripleys überhaupt nicht ernst. Also, das ist die menschliche Natur, die ihm dann nochmal vor Augen geführt wird.
Ganz genau. Ja, Hybris. Es ist einfach, wie es ist. Der Mensch neigt dazu, sich zu überschätzen.
Ja.
Schiffe sind unsinkbar.
Ja.
Und eine einfache Backhand. Und ja, einfach toller Film. Und der Director's Cut hat unter anderem auch diese großartige Sentry-Gun-Szene, wo sie einen Gang sichern mit so einem Automatikwaffen. Das war auch in der Geschichte, in dem Buch war das auch schon mit drin. Und ich bin allerdings der Meinung, dass man sich die Szene hätte sparen können mit den Siedlern, als das alles noch intakt war.
Das hätte man weg. Die Sentries fand ich wiederum ganz gut,
weil es
echt Spannung aufgebaut hat, weil es ja um das Reinkommen dann auch
mit Hudson, wenn er dann runterzählt
Und das mit dem, also wie die Aliens jetzt in die Kolonie gekommen werden, die Erklärung hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, tatsächlich, das ist richtig.
Das nimmt so ein bisschen vom Mysterium, ich fand das einerseits kann man sagen, so, oh ja, Mensch, cool, das sieht man da jetzt mal, wie das da war, aber ich finde es auch ein bisschen blöd, dass wir dann auch wirklich sehen, wie der Erste, und das ist ausgerechnet der Vater von Newt dann auch, und dann ist sie diejenige, die das überlebt, genau. Also, das ist so ein bisschen komisch.
Das hätte man, als Zuschauer könnte man sich das auch ohne diese Bilder zu sehen denken.
Ja, ganz genau. Und das finde ich, da hätten sie, wenn sie der Fantasie mehr Spielraum gelassen hätten, das wäre besser gewesen, also die Szene ist nicht nötig.
Übrigens eine Szene, wo ich schade finde, ich glaube, die wurde gedreht, aber hat es dann auch nicht in den Director's Cut geschafft, das war, dass Ripley, während sie Newt unten versucht zu retten, Burke nochmal trifft, eingesponnen und ihm sein Schicksal überlässt.
Okay.
Ja.
Echt, kann das sein? Der wird doch...
Ja, also man hat den Eindruck, dass er getötet wird, ja, da, genau, aber tatsächlich soll gibt es wohl eine Szene, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die auch mal gesehen habe, dass er zumindest genau eingesponnen ist oder ich habe mal drüber gelesen und Ripley ihn quasi weglächelt und weitergeht.
Wie fies. Auch so schade, ne? Paul Reiser ist eigentlich so ein sympathischer Vogel. Auch er kommt ja auch am Anfang des Films wirklich als der gute, nette Dude rüber, der sich um Ripley kümmern will. Ja. Und am Ende ist er genau so ein Arschloch wie weiß ich nicht. Ist halt einfach wieder so ein Corporate Asshole.
Ja.
Der nur den Nutzen seiner Firma im Kopf hat. Ja, schade. Ja, guter Film. Sehr guter Film. Mir ist gerade noch was eingefallen. Der Alien, der erste Teil, der angeblich soll es da eine 192 Minuten lange Version geben, die aber nie veröffentlicht wurde.
Okay.
Also wenn das irgendwann mal rauskommen würde, also das wäre
drei Stunden Version. Wow, das ist schon
angeblich, aber
über drei Stunden.
Ja, über drei Stunden sogar. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben die Musik hat diesmal James Horner gemacht. Mhm. Man war ist ganz bewusst von dem Goldsmith-Ding so ein bisschen abgewichen. Gerade in den Action-Szenen wollte man es ein bisschen anders haben. Ich finde es großartig, dieses, ich mag das jetzt nicht nachmachen, aber dieses, da gibt es so ein ganz oft wiederkehrendes, so eine Melodiefolge, die ich liebe. Wenn sobald die auftaucht, kriege ich Gänsehaut.
Ja, und Horner macht es auch mehr metallischer. Das klingt eher so, es klingt eben komplett
Krieg.
Anders.
Klingt halt wie Krieg.
Ja.
Und die beiden haben sich aber, Cameron und Horner, haben sich wohl nicht so gut am Set verstanden, weil Cameron hat ja den Ruf, dass er seine Crew schindet, dass er die richtig rannimmt. Und Horner hat gesagt, ich bin an die Grenzen meines Machbaren gegangen. Und erst 10 Jahre später haben die beiden dann wieder zusammen gearbeitet. Und das hat sich für Horner ja auch ausgezahlt, weil er den Soundtrack für Titanic gemacht hat, wofür er einen Oscar bekommen hat. Dann James Remar sollte eigentlich Hicks spielen, hat sich aber auch mit Cameron angelegt und deswegen ist es zum Glück, wie ich finde, Michael Biehn geworden.
Der hat das sehr gut gemacht.
Ich finde das auch so. Ich mag Michael Biehn auch total gerne. Ja. Ich finde es so schade, dass der aus diesen geilen Rollen nichts gemacht hat.
Ja.
Der ist Camerons Lieblingsschauspieler gewesen eine Zeit lang. Er hat in Terminator mitgespielt, in Aliens, in Terminator 2 ganz kurz zumindest und in The Abyss. Aber da ist irgendwie nichts draus geworden. Man hätte ja gedacht, dann geht er richtig durch die Decke im Action-Genre, aber vielleicht hat er auch gar nicht das Interesse gehabt, ich weiß es nicht. Ja, James Remar hat ja zum Beispiel den Bösewicht gespielt in nur 48 Stunden und weiß ich nicht, aber ich finde schon, Michael Biehn macht das super. Und Sigourney Weaver musste scheinbar überredet werden, denn sie hat das höchste Gehalt einer weiblichen Schauspielerin seit Elizabeth Taylor für Cleopatra bekommen.
Okay.
1 Million. Da wird man heute sagen, 1 Million. Das ist so ein bisschen Austin Powers mäßig.
Ja.
Und du bekommst 1 Million und alle lachen sich schlapp, weil heute irgendwie jeder irgendwie 25 Millionen für einen Film bekommt. Aber damals war das höchste Gehalt seit Elizabeth Taylor für Cleopatra, krass, oder? Die bestbezahlte Schauspielerin zu der Zeit. Und
war sie nicht sogar Oscar-nominiert zumindest für die Rolle?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Bekommen hat sie ihn auf jeden Fall nicht.
Nee, das nicht, aber ich meine ja.
Aber ich liebe sie in dem Film. Ja. Ich finde, es ist auch einfach geil, wie anders sie auch in dem Film ist als im ersten Teil. Sie hat ja schon mal ein bisschen andere Frisur, ist ein paar Jahre später. Sie ist einfach noch tougher, weil sie einfach weiß, was da im ersten Teil passiert ist. Ich finde, sie ist ja meine Lieblingsschauspielerin. Ich liebe sie einfach in allem, was sie macht und ich finde, es gibt da keine bessere Besetzung. Ich finde sie einfach fantastisch. Ich könnte mir da niemand anderes in dieser Rolle vorstellen. Und das Problem, finde ich, ist jetzt aber leider, dass sich die Leute auch nichts anderes vorstellen konnten.
Ja.
und sie dann leider noch zweimal ausgegraben haben für Filme, die meiner Meinung nach absolut unnötig sind. Und dann ist auch das Problem, dass sie auch in den neuen Filmen der Meinung sind, dann, weil wir ja damals Ripley hatten, müssen wir jetzt auch weibliche Hauptcharaktere haben, die dann auch noch irgendwie so aussehen und auch so einen toughen Typus haben sollen. Warum, Leute? Warum muss dann immer, muss das immer so ein Klon sein? Wir haben schon ziemlich lange geschnackt. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fortsetzungen. Relativ kurz.
Genau. Alien 3.
David Fincher.
Also Fincher wurde vom Studio, also es war, glaube ich, sein erster großer Film.
Nee, es war sein erster Film.
Ja.
Es war abgefahren. Der zweite Film von Ridley Scott, der dritte Film von Cameron und der erste Film von Fincher, der hat vorher nur Musikvideos
gemacht. Genau, und Fincher konnte leider nicht, also erstmal das Drehbuch sollte ursprünglich ganz anders aussehen, der Fokus sollte ein bisschen auf Newt und Hicks ursprünglich liegen, das hat man dann komplett über Bord geworfen und hat beide im Anfang schon sterben lassen.
Ja, und vor allem so offscreen.
Und offscreen sterben lassen, genau. Und Fincher konnte dann das, was er eigentlich machen wollte, auch nicht wirklich umsetzen, weil ihm ständig Knüppel vom Studio zwischen die Beine geworfen. Und er hat sich von dem Film auch distanziert.
Ja, das muss man, genau. Der Film ist auch nicht gut. Also der ist immer noch, den kann man gucken. Also das muss man.
Kann ihn gucken. Ich finde, er fängt, also die Ausstattung finde ich gut. Also er fängt dann eine gewisse Atmosphäre ein, aber die Story bleibt halt auf der Strecke.
Ja, total. Ja. Und ich finde es auch unmöglich. Man hätte gerne einen dritten Film machen können, der überhaupt nichts mehr mit Ripley zu tun hat. Was soll denn das, dass man dieses herrliche Happy End aus Aliens nimmt und in die Tonne klopft und damit so einer widerlich Obduktionsszene damit an Newt einfach irgendwie dieses Schockelement da irgendwie nochmal mit reinnehmen. Das zwölfjährige Mädchen, das im ersten, da in dem Teil davor aufwendig gerettet wurde, das ist jetzt aber tot. Also das ist für mich so wie die Szene mit in Star Wars 8, wenn Skywalker das Schwert wegschmeißt oder noch schlimmer, wenn plötzlich in Star Wars 9 der Imperator wieder auftaucht und praktisch die Ereignisse aus Star Wars Episode
6 ad absurdum führt.
Und so geht mir das mit Alien 3. Also was soll denn das? Also, dann denkt euch doch eine andere Scheißgeschichte aus, eine andere Charaktere, aber sowas. Und wenn das offscreen passiert, ist es ja noch unbefriedigender, als wenn das irgendwie in der Geschichte passiert. Es gibt ja in allen möglichen Horrorfilmen gibt's das ja, dass irgendwelche Charaktere in den nächsten Teil mit rübergenommen werden und dann passiert denen was. Ja. Bei Scream zum Beispiel, der Typ da, der die Regeln von Scream erklärt, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, der wird ja im zweiten Teil auch gekillt. Und oder hier bei, ich habe jetzt Final Destination 1 bis 4 alle hintereinander gesehen. Spoiler Alert, das reicht, wenn man 1 und 2 guckt. Oder vielleicht eigentlich sogar nur 1. Da ist es auch so, dass die Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil im zweiten Teil dann ums Leben kommt und so. Das ist ja so ein Mittel, das bei vielen Horrorfilmen genutzt wird. Aber offscreen? Nee. Und dann so dämlich die Erklärung, wie das passiert. Wie sind denn die Facehugger an die rangekommen?
Genau, also das ist einmal, das wird einfach ausgesetzt, die waren jetzt da. Man könnte sich natürlich zusammenreimen, die Queen hat vielleicht da noch ein Ei gelegt auf das Sulaco, also auf dem Schiff von dem. Aber das ist alles so, genau, so gewollt herbeigeführt und wenig glaubwürdig.
Nee, sehr wenig.
Genau, was ich dem, auch da gibt's einen Director's Cut, den ich tatsächlich, also aber nur inhaltlich von der Abfolge der Ereignisse auf diesem Planeten, also das ist so eine Strafkolonie, Fiorina 161, da etwas stimmiger finde. Das Ende bleibt im Grunde, dass also Ripley suizidiert sich letztlich, um dem Konzern eben das Alien dann zu verweigern.
Ja, sie ist infiziert.
Sie ist infiziert, genau, und trägt eine Königin in sich, das ist irgendwie schon klar.
Kommt die nicht in dem Moment sogar raus und sie hält sie noch zurück, damit die nicht rauskommt?
Das ist in der Original-Kinoversion in dem Director's Cut nicht.
Ah,
das fand ich auch noch mal besser, muss ich sagen. Also ich finde das in der Original-Kinoversion dann sehr dramatisch dargestellt.
Ja, es sieht auch fürchterlich aus, aber damals konnten sie das noch nicht so mit diesem Feuer im Hintergrund und dann, man sieht die Ränder von das ist ganz fürchterlich. Und es ist arg melodramatisch und man muss auch sagen, im Director's Cut, was auch ein Problem ist, ist einfach, die Special Effects sehen nicht so gut aus, die sind nicht zu Ende bearbeitet. Wenn das Alien dann irgendwie zu sehen ist, sieht das ganz schön blöd aus.
Ja, das stimmt. Also das ist
irgendwie dieser eine Raum, der mit diesen Kerzen da irgendwie beleuchtet wird und dann das ist eine Szene aus dem Director's Cut, die es in der Kinoversion nicht gab und das sieht aber echt ein bisschen dämlich aus.
Ja, man sieht deutlich, wenn das Alien also eben Puppe-Effekt also ist und Computer-Effekt, also das ist schon nicht schön anzuschauen manchmal.
Und ich finde auch einige Szenen sind einfach irgendwie dämlich. Wenn da dieser ist es der Anführer da, der Oberaufseher, wenn der dann da durch diesen Luftschacht umgezogen wird, weißt du, stehen 6, 7, 8, 9 Leute oder so und der wird dann da so hochgezogen, als ob das so die Art wäre, wie ein Alien jagt. Das finde ich dann auch schon wieder so ein bisschen dämlich. Also es gibt diese Szene, diese Verfolgungsjagd, wenn sie dann da diese Gänge da abschotten und so, das ist dramatisch und gut gemacht, wenn sie das Alien da praktisch zu diesem Dings da locken wollen, also an eine bestimmte Stelle locken wollen, das ist gut gemacht. Und aber ich mag den Film nicht. Also ich gucke mir den wirklich nicht gerne an. Das, aber der wird ja noch getoppt.
Genau. Also ich war dann damals, also im Kino war ich enttäuscht, aber ich habe gedacht, okay, dieses Franchise oder diese Trilogie zu diesem Zeitpunkt hat jetzt einen Abschluss gefunden. Ripley ist tot, es gibt kein Alien mehr, die sind durch.
Irrtum.
Es gibt noch einen Teil 4.
Diesmal von Jean-Pierre Jeunet,
einem Franzosen, wo es wohl auch am Set Schwierigkeiten gab, weil er wohl überhaupt kein Englisch spricht.
Oh, schön. Genau. Ja, bekannt geworden war er durch die Stadt der verlorenen Kinder und oder Delikatessen und die Stadt der verlorenen Kinder. Und die Macher wollten wohl einen etwas surrealeren Charakter haben.
Genau.
Und das ist ihnen gelungen. Aber nicht auf eine besonders gute Art und Weise.
Das ist so surreal. Ich finde Alien 4 im Vergleich zu den anderen Filmen wirklich, wirklich richtig schlecht.
Ist er ja auch.
Ja.
Also diese...
Also von diesen Ripley-Filmen finde ich ihn richtig schlecht.
Ja, also ich habe den mir letztens auch mal wieder angeguckt, weil ich ihn nach langer, langer Zeit mal wieder sehen wollte. Und es ist einfach nicht gut. Es ist einfach übertrieben brutal. Da gibt's so Szenen, wo man denkt, was soll das denn? Ich finde diese A-Klischee-lastige, was sind denn das, Piratengruppe da um Winona Ryder und Ron Perlman, finde ich nicht cool. Diese Schwimmszene.
Da dachte ich auch, wer kann jetzt eigentlich so lange die Luft anhalten mit Bewegung und Ausrüstung, wo ich mir dachte, ich fand es auch total unglaubwürdig.
Ach, das sind super viele unglaubwürdige Sachen. Brad Dourif da als irgendwie Wissenschaftler, der hätte ja Potenzial gehabt. So dieses Situation, die haben da Aliens gefangen gehalten und testen die, ne, und
ja.
Dann entkommen die aber und dann gibt es auch diese Szene wieder, ne, ich glaube sogar Brad Dourifs Charakter dann halt irgendwie diesen Foltermethoden da irgendwie ausgesetzt wird, indem sie da diesen Dampf da irgendwie einlassen oder so. Da wird wieder gezeigt, die Aliens sind intelligenter, als wir dachten. Aber wenn dann nachher dieses Hybridwesen dann da geboren wird das Kind von Ripley und
viel Ekelfaktor auch.
Ja, es ist einfach... Ja. Nee, kein guter Film. Müssen wir nicht lange drüber reden. Der macht keinen Spaß. Der macht wirklich keinen Spaß.
Also ich habe den auch das letzte Mal vor, also schon, weiß ich gar nicht, schon längere Zeit.
Also ich brauche den nicht mehr sehen. Nee, ich brauche den wirklich auch nicht mehr gucken.
Also es ist nicht ein Film, wo ich sagen muss, oh, den muss ich mal wieder schauen. Oder
nein,
so.
Nein.
Definitiv
nein.
Nicht. Genau.
Dann kommen, also der Film ist ja von 97, dann hat es mal ein paar Jahre gedauert. Dann kam Alien vs. Predator von Paul W.S. Anderson.
Ja.
Keine reguläre Fortsetzung von Alien, aber die Ereignisse aus dem zweiten Predator-Film wurden da praktisch aufgegriffen. Also es wurde ein Comic, für wer es nicht weiß, im zweiten Predator-Film gibt es eine Szene, wenn Danny Glover auf die ins Predator Raumschiff irgendwie reinkommt und in dem da ist so ein Trophäenschrank.
Ja.
Und da ist unter anderem ein Alien-Schädel. Das ist super geil und das hat die Leute dazu inspiriert, einen Comic zu machen, Alien vs. Predator. Und daraus haben sie einen Film gemacht und der ist leider auch nicht so geil.
Nee, also das ist sehr so ein Horror-Action-Movie von der Stange, fand ich. Also so irgendwie nicht wirklich, wow. Ich habe mir den damals, glaube ich, bin mir nicht mal sicher, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich glaube, da hatte ich schon keinen Bock drauf. Aber genau. Ich fand aber die Überschneidung von den Franchises fand ich nett. Das passte irgendwie so ein bisschen, fand ich. Das fand ich okay. Genau, aber der Film war irgendwie auch nicht richtig gut. Ja. Obwohl auch wieder Lance Henriksen als ich glaube, Weiland in dem Fall, als Gründer der Firma einen Auftritt hat.
Ja. Genau, ja, der spielt ja auch in Alien 3, spielt ja auch Weyland Yutani da den. Ja. So, ich will mal ganz kurz die Tür zumachen, weil oder kannst du das einmal machen?
Ja, das kann ich machen, warte mal.
Die Marienkirche bimmelt wieder. Mach das doch einfach mal. Ich rede einfach weiter, wir müssen ja keine Pause machen. Ja. Der Film ist auch gar nicht ganz scheiße, aber der ist, ich finde diese Idee mit der Pyramide da und so am Ende, das ist ganz, ganz nett, aber der ist irgendwie so ein bisschen zu handzahm. Und dann wird da die Lore auch so ein bisschen kaputt gemacht. Da ist ja dann so dieser Infizierungsraum.
Ja.
Das geht alles viel zu schnell.
Ja.
Das ist alles so, what? Nee, Leute, das funktioniert nicht. Aber es wird noch schlimmer. Denn 3 Jahre später kommt Alien vs. Predator 2. Da habe ich mir nicht mal mehr aufgeschrieben, von wem der Film ist, weil das ist eine Frechheit. Das ist wirklich, das
genau,
ist
der, unfassbar. Der schließt eigentlich fast nahtlos an 1 an. Also irgendwie das Raumschiff der Predators wird, keine Ahnung, ich glaube, das ist auch ein Alien, dann stürzt es ab. In einer, natürlich dann auch ganz below in irgendeiner amerikanischen Kleinstadt. Ja. Genau.
Und das ist wirklich ein richtiger Horrorfilm. Das ist wirklich einfach nur völlig eklig und übertrieben. Ja. Er ist unfassbar dunkel. Man sieht überhaupt nicht, was da für eine Action los ist. Und er ist einfach nur dämlich. Also der Film ist wirklich dämlich.
Ich habe den einmal, glaube ich, auch nur gesehen. Also das war.
Ich habe letztes oder vorletztes Jahr habe ich mir die beiden Filme nochmal angeguckt. Und wie gesagt, der erste geht noch. Er ist halt Paul W.S. Anderson, der macht nicht so richtig geile Filme, der ist ja auch für Resident Evil verantwortlich. Ja. Der einzig gute Film, wie ich finde, ist Event Horizon. Aber also den zweiten brauchst du dir wirklich gar nicht angucken.
Genau.
Ja, dann kommen wir zu den regulären Fortsetzungen bzw. Prequel-Filmen von 2012, die dann auch wieder von Ridley Scott gemacht wurden, nämlich Prometheus oder Prometheus mit Noomi Rapace, Michael Fassbender, Idris Elba und Charlize Theron. Ich will da gar nicht so lange drüber reden. Ich habe da in der Vergangenheit sehr, sehr oft drüber geredet, was ich von dem Film halte. Ich sag nur so viel. In der Nachbetrachtung, wenn ich eine Top-Liste aufstellen müsste, also wenn ich jetzt irgendwie eine Top-Liste aufstellen müsste, wäre Alien vs. Predator für mich auf dem letzten, also der zweite auf dem letzten Platz, gefolgt von Alien Resurrection. Mhm. Und wenn ich jetzt also von vorne angehen würde, würde ich sagen, mein Lieblingsfilm ist immer noch Alien, dann Aliens und dann Prometheus. Weil die anderen so schlecht sind, dass Prometheus am Ende dann wieder ganz gut aussieht.
Okay, tatsächlich finde ich, also Alien 3 gibt mir dann nochmal einen Ticken mehr als Prometheus, aber ich finde Prometheus, ich glaube, ja, wir haben das ja schon so oft thematisiert, die Charaktere handeln einfach alle ziemlich dumm, so. Ja. Und ich finde, der Film sieht gut aus, also das kann man ihm nicht nehmen, aber die Charaktere verhalten sich einfach zum Teil hammer dämlich und das genau.
Und sind Szenen dabei, die mir, wo ich nicht verstehe, was das soll. Der Geologe, der nur dabei ist wegen des Geldes, was soll sowas? Also ich meine, das größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte soll gelöst werden, aber er ist wegen des Geldes da. Der Biologe, der ein wirklich nicht gerade harmlos aussehendes Tier einfach Gucci irgendwie streicheln möchte und dann deswegen natürlich stirbt, wobei er vorher Angst hatte vor irgendwelchen Bildern, die da an der Wand waren oder irgendwelchen Steinen im Grunde genommen. Also das ist so dumm. Das ist dann die Szene, wenn der Freund von Noomi Rapace da einfach mit dem Flammenwerfer von Charlize Theron irgendwie gekillt wird, weil er hat irgendwas, er ist mit irgendwas infiziert. Aber wenn der Geologe da völlig verkümmert irgendwie vor der Tür liegt und sind alle so, oh, der Geologe ist wieder da, wir müssen ihn reinholen, und dann tötet der natürlich dann wieder jemanden, weil der ist ja mit dem ist auch irgendwas passiert. Also es ist alles dumm. Es ist alles dumm. Also das sind wirklich super viele Entscheidungen, wo man sich fragt, was, willst du uns verarschen hier gerade? Also da hätte man viel, viel, viel mehr rausholen können.
Ja, deutlich.
Also, auch dann, wenn Charlize Theron vor dem rollenden Alien-Raumschiff wegläuft.
Ja, da fragt man sich, warum läuft sie nicht nach links oder rechts?
Ja, genau, ja. Das ist, genau. Also es sind sehr, sehr viele Szenen dabei, wo man
ich denkt, fand, was ich fand den Charakter von Noomi, ich glaube, Rapace.
Ja, so wird das im Schwedischen ausgesprochen.
Den fand ich tatsächlich gut und ich fand's schade, dass er dann in Alien Covenant, dem nächsten Film von Ridley Scott, zerstört wurde.
Das ist ja noch das ist das Allerschlimmste an dem Film. Man hat ja dann Hoffnung, wer weiß, wie es weitergeht. Ich habe ja trotzdem, obwohl ich den Film nicht wirklich gut fand und mich so vieles genervt hat, fand ich, hat er auch viele gute, hoffnungsvolle Momente gehabt. Eben Fassbender ist super als David. Rapace ist super. Dieses Geheimnis, das da aufgebaut wird. Man will ja wissen, Mensch, was passiert da? Wo führt das hin? Und dann kommt Covenant. Und man denkt, dein Ernst, Ridley?
Ja.
Was soll denn das? Also erstmal wieder dieser Off-Screen-Kill.
Ja.
Mit dieser Erklärung, die ich null nachvollziehen kann. Und dann, nee, also ich will gar nicht so lange darüber reden. Wie schafft man es eigentlich, die Leute, die in Prometheus schon blöd gehandelt haben, mit in Covenant noch zu toppen?
Ja, die Leute in Prometheus waren richtige Leuchten gegen die Leute in Covenant. Ja, ich meine, da hat man Leute, die angeblich militärische Erfahrung haben und Infanteristen sind, handeln dämlicher als ein Haufen von Rekruten. Das ist schon echt unglaublich. Bescheuert.
Also diese Storylines gehen da so krass in den Keller. Und man sieht ja, man braucht ja gar nicht so viel, um fantastische Filme zu machen. Also um den schrecklichen Friedrich Merz zu zitieren, die Story von Alien passt auf den Bierdeckel.
Ja.
Und Aliens ja fast auch. Also da ist ja nicht viel mehr. Und das sind zwei fantastische Filme. Und dann wird dann versucht, da irgendwie so ein religiöser Schöpfungszyklus irgendwie aufzubauen. Alles muss irgendwie mega kompliziert sein. Und schon denkt man, was, wie, weißt du eigentlich selber, wo du hin willst? Scheinbar ja nicht. Weil nach Prometheus, es hört auf, sie nimmt den Kopf von David in eine Tasche und sagt so, wir suchen jetzt den Ursprung der Gründer. Genau. Und dann ist der Film vorbei. Und im nächsten Teil, was ist denn nun los?
Ja.
Was ist denn das jetzt?
Setzt komplett anders an. Rapaz Charakter ist auf einmal tot, von David getötet.
Gibt es nicht sogar irgendwie so eine Szene, wo man sieht, ihre Leiche auf so einem Tisch liegt und David steht bei ihr dran oder so?
Ja, genau. Also hat sie zerlegt. Sie
seziert und so.
Ja, genau. Ja.
Und, es ist einfach, ich will mir den demnächst nochmal angucken, um mir nochmal ein zweites, also ich habe den wirklich erst einmal gesehen,
ehrlich?
Weil ich ihn damals im Kino gesehen habe. Ich will einfach nochmal gucken, ob es nicht irgendwas noch gibt, was man daraus ziehen kann, aber
also
ich vermute es nicht. Ja. Ich habe ja auch aus Teil 4 nichts mehr ziehen können. Das war
ja.
Nee. Und das bringt uns jetzt zum Ausblick. Und zwar nächste Woche Donnerstag startet Alien Romulus. Wie sind denn eigentlich deine Gefühle? Hast du dir den Trailer angeguckt?
Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich fand die jetzt erstmal gut.
Also, das war die Prometheus-Trailer auch.
Ja, ich weiß. Genau. Das wäre mein nächster Satz geworden. Das heißt, hat ja erstmal nichts zu heißen. Also der Film ist ja weiterhin von Scott produziert. Mhm. Aber der Fede Alvarez ist jetzt Regisseur.
Bekannt für das Evil Dead Remake von vor 11 Jahren und Don't Breathe. Zwei gute Filme.
Genau. Und dieser Film spielt jetzt zwischen Alien und Aliens. Das heißt, er füllt ein bisschen diese Lücke, diese 57 Jahre. Es geht, glaube ich, das, was ich oder gelesen habe, beziehungsweise aus dem erstmal so, man weiß ja nicht, was passieren wird, den Plot, der ist noch nicht wirklich bekannt, aber es geht, glaube ich, um ein paar Leute, die eine Forschungsstation, also oder eine Raumstation erkunden, wo sie hoffen, irgendwie auch
Wertgegenstände zu greifen. Genau, so ein Salvage-Team, also irgendwie, die wollen da.
Ja.
Genau, so eine verlassene Raumstation
und
oder
so. Das ist so die Ausgangssituation und natürlich werden sie da, vermute ich jetzt einfach mal, auf Alien stoßen oder entsprechend dann ein Ei mit einem Facehugger so. Es gibt zum letzten Alien-Film zu Covenant gerade genug Abstand, das war vor Corona noch alles. Ich hoffe einfach, dass dieser Film, es geht eigentlich für mich nicht schlechter als Covenant, dann hoffe ich einfach, dass er entsprechend besser sein wird und die Hoffnung stirbt zuletzt. So.
Am Ende geht's mir nur leider immer so, man erwartet, wenn man zwei so fantastische Filme hat, das sind zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe es, die beiden Filme am Stück wegzugucken. Mhm. Also das ist für mich das beste Kinoerlebnis, was ich mir vorstellen kann. Und ich habe das ja mal gehabt, im alten Zentralkino, hieß es Zentral, in der Dr. Leberstraße.
Ja, Zentral.
Genau, im Zentralkino haben wir die lange Alien-Filmnacht, es gab noch keine längere, es war wirklich nur Alien und Aliens, hintereinander weggeguckt und auch in den normalen Versionen, also nicht im Director's Cut. Und ich weiß noch, ein Kumpel von mir, wir kamen nach Alien, kamen wir raus, da war eine Pause und er sagt, boah, das war jetzt aber echt langweilig. Und alle guckten ihn mit großen Augen an und sagten, was? Stimmt mit dir nicht?
Ja.
Das ist unfassbar, aber das ist für mich die lange Alien-Nacht. Alien und Aliens, mehr brauche ich nicht. Das ist befriedigender geht es nicht. Du bist am Ende, für mich leben Hicks, Ripley und Newt auf der Erde zusammen. Das sind die Ersatzeltern für Newt. Die beiden sind ein Pärchen und die leben glücklich und zufrieden auf der Erde und haben nichts mehr mit Alien zu tun. Das ist meine Realität. Und Teil 3, 4 und so brauche ich alles nicht. Also Ripley-Geschichte braucht nicht weitererzählt werden. Ich habe keine großen Hoffnungen, dass das ein toller Film wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wenn es einfach ein guter Horrorfilm wird.
Ja.
Es darf nicht das gleiche sein wie in Teil 1. Aber wenn es sich mehr davon zu Herzen nimmt und weniger nur auf Schockelemente oder eben auf angeblich lustige Sprüche wie im vierten Teil oder sowas. Also das muss gar nicht viel anders sein. Das soll einfach ein guter atmosphärischer Horrorfilm werden. Und,
ja.
und auch mit Leuten, die so reagieren, dass man danach nicht ihren Verstand anzweifeln muss.
Genau, und was ich zumindest auch erwarte, dass ich mich in dieser Welt wieder zurechtfinde. Also es spielt zwischen 1 und 2 und entsprechend möchte ich dann auch die Ausstattung, tatsächlich habe ich diesen Anspruch so ein bisschen so haben.
Dass ich nicht zu modern aussehen darf? dass die Computer rattern müssen.
Nee, das jetzt vielleicht nicht zwingend, aber jetzt ich erwarte jetzt auch keine Prequel Star Wars irgendwie ja Settings oder so sowas halt. Also das finde ich dann schräg.
Na, ich bin gespannt. Ich werde mir im Kino angucken, es sei denn die Kritiken sind so vernichtend, dass ich das Geld lieber spare.
Ja.
Ich werde ihn nicht schon nächste Woche sehen können, sondern die Woche drauf wahrscheinlich erst. Deswegen habe ich dann ja, wenn du ihn vorher siehst, kannst du mir ja mal erzählen, was er davon hältst. Und wenn er einigermaßen schaubar ist, dann gucke ich mir gerne auch im Kino an. Ja. Das macht ja ein bisschen mehr Spaß.
Genau. Ja, und aber das Franchise hat ja gerade ein bisschen Blüte tatsächlich und es wird nächstes Jahr auch eine von, ich glaube, FX und Hulu produzierte Serie geben.
Kommt die nicht dieses Jahr schon?
Nee, 2025, habe ich jetzt gelesen.
Ja, genau.
Wie hieß denn das jetzt? Alien Earth, glaube ich, oder so. Und ich hoffe, ich habe ja immer Probleme damit, wenn dann so eine, dass ich gerne im Weltall angesiedelt sehe, wenn sowas auf die Erde geholt wird. Ich finde bei Alien vs. Predator finde ich dann das Setting einfach doof. Also das mag ich nicht.
Es war ja tatsächlich für den dritten Teil damals schon angedacht, dass das irgendwie auf die Erde kommt. Und wenn man das richtig macht, kann ich mir sogar vorstellen, dass das funktioniert.
Genau, aber ich lass mich auch hier überraschen. Eine Serie ist dann auch nochmal ein anderes Format, wo man das vorher noch nicht gesehen hat. Und ich hoffe, dass sie da das entsprechend umsetzen und dass man da auch am Ball bleiben kann und nicht nach einer Folge schon sagt, oh nee.
Ja, ich mag die Viecher einfach auch. Ne? Ja. Die sind einfach richtig geil bedrohliche Organismen. Die haben sich da eines der fantastischen Filmmonster aller Zeiten ausgedacht. Ja. Säure als Blut, so, das ist so ein fieses Gimmick, was einfach, du killst das Viech, aber dann kriegst du Säure ab und musst dann wieder arme Drake dann draufgehen. Es sieht einfach geil aus. Es sieht einfach, wenn dieser zweite Kiefer da rauskommt, das ist das erste Mal gesehen, aber da dachte ich nur, boah, wie gruselig ist das eigentlich? Und die Mutter dann auch, was für ein fantastisches, dieses Riesenviech, also das Design von den Viechern ist einfach auch echt toll und ich hoffe, dass das nicht zu viel auch irgendwie mit CGI kaputt gemacht wird. Mal gucken. Ja. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin, ich weiß nicht, ich habe wenig Erwartungen, aber irgendwie freue ich mich auch, dass es einen neuen Film gibt und dass jemand anders den macht als Ridley Scott und vielleicht so ein Horror-Experte wie Fede Alvarez, vielleicht kriegt er da ja, also Evil Dead war geil und hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht kriegt er das ja hin. Ja, was gibt's sonst? Irgendwelche Pläne, irgendwelche Filme, die du dir angucken willst?
Jetzt erstmal nicht. Also der liegt nächste Woche auf jeden Fall an und dann schauen wir mal weiter.
Ja, ich gucke heute wahrscheinlich Final Destination 5. Dann habe ich das durch. Nächstes Jahr wird es tatsächlich mal wieder einen neuen Film geben. Und der soll ja wieder ein bisschen besser sein, denn die letzten beiden waren wirklich nicht so geil. Ich wollte das einfach der Vollständigkeit halber mal gucken und weil meine Horrorfilmliste immer länger werden muss. Weißt du? Aber das ist wirklich, im Grunde genommen, es ist ein einfach dämliches Format, wo es einfach, die ersten beiden Filme bauen ja irgendwie noch so ein bisschen Mystik auf. Aber ab dem zweiten geht's nur noch, da hangelt sich das nur noch von einem Snuff zum nächsten. Also der vierte Teil war richtig scheiße, der war richtig schlecht. Der fünfte soll wieder ein bisschen besser sein, ich bin gespannt. Und ich werde wahrscheinlich jetzt am Wochenende Long Legs sehen. Da können wir dann ja beim nächsten Mal berichten, aber den haben ja vielleicht einige von euch auch schon gesehen. Wir sind da immer so ein bisschen später dran. Wir sind wenig Zeit ins Kino zu gehen, aber darum geht's ja bei uns auch gar nicht. Wir sind ja nicht hier, um irgendwelche Reviews von Filmen zu geben, die noch keiner gesehen hat.
Genau.
Das könnt ihr bei YouTube alles sehen. Wir sind alte Männer, die Filme auch aus der Vergangenheit gerne mal wieder aus der Schublade kramen und drüber reden. Und das haben wir heute gemacht.
Sehr ausführlich,
wie ich finde. Sehr ausführlich. Mein Lieblings-Sci-Fi-Franchise, bei dir ist es nicht auf Platz 1, aber vielleicht auf Platz 2.
Ja, momentan, also wie die Entwicklung. Also ich differenziere mittlerweile zwischen Lucas Star Wars und Disney Star Wars. Und Disney Star Wars hat bisher leider noch nicht so viel Gutes hervorgebracht, muss man eben auch sagen.
Ja.
Insofern ist es da gerade bei mir auch ziemlich am Abstinken.
Ja, aber wenn mich jemand fragt, Star Wars oder Star Trek, antworte ich Alien.
Ja.
Und mit diesen Worten würde ich sagen, lassen wir diesen Podcast mal ausklingen nach 1 Stunde und 45 Minuten.
Jo, wow.
Gut was geschafft. Hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.
Und wir hören uns beim nächsten Mal gucken, worum es da geht.
Genau.
Wir reden auf jeden Fall dann sicherlich darüber, wie wir Alien Romulus fanden.
Auf jeden Fall, genau.
Alles klar.
Bis dahin und tschüss.
Macht's gut.